Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und so wie immer auch heute mit Florian.
Und mit Ruth. Wir haben eine numerisch hervorragende Folge heute.
1, 2, 3.
Genau.
Das sind doch schöne Farben. Mir gefällt 1, 2, 3 gut.
Ja, ich finde es als Zahl schön und Farben sehe ich ja keine bei Zahlen.
Ach so, stimmt. Ach, ihr neuronormalen Menschen, ihr.
Das hat mir auch noch niemand genannt.
Obwohl, ich nehme es wieder zurück. Wer ist schon normal? Sind wir froh, dass man nicht normal sind? Hochlebe die Abnormalität.
Gut, aber ich hoffe, wir kriegen heute trotzdem eine für unsere Verhältnisse normale Folge hin.
Wir sprechen gleich über etwas Abnormales.
Ah ja, okay.
Nämlich Florian.
Ja.
Hast du das seltene Himmelsereignis gesehen, das uns die letzten Tage begleitet hat?
Ja.
Hast du gesehen?
Ja, hier, ja? Tatsächlich. Ich sehe es jetzt gerade wieder. Es ist sonnig hier draußen.
Ja, es hat, naja, nur peripher was mit der Sonne zu tun. Es hat mit dem zu tun, was man am Abendhimmel sieht, sobald die Sonne verschwunden ist. Es ist die seltene Planetenparade, das seltene Himmelsereignis, wo alle Planeten, halt dich fest, in einer Linie am Himmel stehen.
Ja, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe, glaube ich, für FM4 ein Interview drüber gegeben.
Ah, okay. Ja, also ich weiß nicht, ob es euch auch über den Weg gelaufen ist, wahrscheinlich schon. Es war irgendwie gerade so total in den Medien, warum auch immer wieder, keine Ahnung, kommen irgendwelche Medien drauf, da irgendwie so eine Nachricht rauszuhauen. Und die Planeten, meine Lieben, stehen immer in einer Linie am Himmel, in der Art und Weise, in der sie jetzt gerade am Himmel in einer Linie stehen. Und diese Linie zieht sich vom Osthorizont über Süden zum Westhorizont, einmal quer über den Himmel drüber, und sie heißt der Ekliptik, die Ebene des Sonnensystems. Und wo sonst sollen die Planeten stehen als entlang dieser Linie eben von der Erde aus gesehen am Himmel, ne? Und es ist halt jetzt auch wieder soweit. Und das ist tatsächlich cool, alle Planeten am Abendhimmel sehen zu können. Das ist tatsächlich selten.
Das ist der Punkt, der außergewöhnlich war, dass du alle freisichtigen Planeten, ich glaube bis auf Merkur, bin mir nicht ganz sicher,
ja,
tatsächlich sehen konntest auf einmal, dass sie in einer Linie stehen. Wie gesagt, die können nicht anders, aber dass man die halt wirklich alle auf einmal sehen konnte. Das ist das Außergewöhnliche, aber das war auch nicht nur an diesem einen Tag, wo sie sich alle irgendwie eingebildet haben, dass es an diesem einen Tag ist, am 21. Januar, glaube ich, sowas.
Ja, oder in manchen Berichten auch am 25., je nachdem, das ist ganz komisch, am besten sichtbar ist das Phänomen am Samstagabend, dem 25. Januar. Ich weiß noch nicht, wie es zu diesen Daten dann irgendwie kommt. Das ist irgendwie, das setzt sich dann wahrscheinlich einfach so von selber fort in den verschiedenen Copy-Paste-Medienberichten.
Also meine,
oder?
These ist, dass irgendwo irgendwas steht, dass irgendwie Leute, die sich auskennen, schreiben, ja, man kann da jetzt hier die Planeten sehen von irgendwie Ende Januar bis Mitte Februar oder sowas. Und am besten ist es an dem Tag, wo da gerade der Mond noch nicht so voll ist und nicht im Weg steht. Das heißt, wenn sie an dem Tag gehen, dann können sie es besonders gut sehen. Und dann liest es irgendwer in irgendeiner Redaktion, denkt sich, ha, tapa, hier, super, also an dem Tag kann man es sehen. Und dann schreibe ich hin, an dem Tag kann man es sehen. Und dann liest zwei andere und schreibt, aha, an dem Tag kann man sehen, schreibt die Redaktion, dann schreibe ich das auch, weil er nicht keine Ahnung von Astronomie hat.
Ja, das ist wahrscheinlich, weil das am besten irgendwie verloren geht und dann aber nur mehr der Termin übrig bleibt. Ja. Also du hast recht, es sind nämlich nicht einmal alle, weil Merkur ist auf der anderen Seite.
Genau, und Uranus und Neptun kannst du eh nicht sehen, ohne Teleskop oder Fernstecher. Feldstecher heißt das Ding, oder?
Ich sage auch oft Fernstecher, ja. Es gibt Leute, die beobachten, Uranus mit freiem Auge sehen zu können. Das sind genauso wie die Leute, die behaupten, M33 mit freiem Auge sehen zu können. Ich glaube euch nicht.
Was ist M33? Orionnebel, oder?
Nein, das ist die kleine Mini-Galaxie, die auch mit Andromeda und der Milchstraße, ja genau, die Triangulum-Galaxie, eine kleine Spiralgalaxie, die mit uns beiden großen Galaxien da gemeinsam irgendwie in der lokalen Gruppe ist. Also quasi die dritte Nicht-Zwerggalaxie im Bunde der lokalen Gruppe. Aber naja.
Wenn man das mit freiem Auge sehen könnte, hätte man schon früher von dem Teil gewusst. Weil das Ding, ich habe jetzt mal gerade geschaut, ist irgendwie 1654 entdeckt worden. Da hätte man vorher schon Bescheid gewusst von dem Teil, wenn es das gibt.
Aber es ist dann halt so, wenn man genau weiß, wo es ist und irgendwie daneben schaut und die Bedingungen ganz super toll und ich weiß nicht, was sind, dann behaupten manche Leute, dass sie das schon mal geschafft haben, zu sehen. Also behaupten, ich glaube euch schon, dass ihr es mit euren Augen, mit eurer vielleicht nicht neurotypischen Wahrnehmung, ich halte schon den Mund. Also, wie auch immer, die Planeten, schaut sie euch noch an. Es ist, wenn ihr das jetzt hört, irgendwie Mitte Februar, immer noch, es geht immer noch. Also man muss sich schon ein bisschen beeilen, vor allem weil es jetzt halt dann schön langsam wieder heller wird, ja, am Abend, länger heller bleibt und dann ist es natürlich immer schwieriger und schwieriger. Also der Saturn kommt uns jetzt bald abhanden. Aber wenn ihr die Venus, das ist ja auch lustig, ne, wenn man sieht, sind die wirklich in einer Linie, also das, was man gemeinhin als eine Linie meint, ist hintereinander, ne, von uns aus gesehen, hintereinander. Nein, sind sie nicht. Man braucht ja nur raufschauen. Man sieht Venus, super, super hell, mega hell, ja, im Westen, Jupiter genau in der Mitte oben und Mars am Ost oder eher so, ja, Südost-Dings, also auf der anderen Seite Himmel. Und du siehst die drei schon, sobald die Sonne untergegangen ist, ziemlich schnell und die sind ziemlich hell, alle 3 Grad und super zu sehen und offensichtlich nicht hintereinander. Also ziemlich schön über den Himmel irgendwie gestreckt, ja. Aber worauf wollte ich hinaus? Der Saturn, genau. Also wenn ihr Venus seht am Abendhimmel im Westen, dort, wo die Sonne ist, super heller Punkt, kann man nicht mit was anderem verwechseln, wirklich. Also man, wenn man sieht, denkt man sich, oh, Flugzeug im Anflug, ja, so hell ist das Ding gerade. Drunter, ein kleines Stückchen drunter, Richtung Horizont, Richtung Sonne, sieht man noch den Saturn und der versinkt immer mehr in der Abenddämmerung, im Schein der Sonne. Aber bis Mitte Februar soll es noch gehen. Beeilt euch wegen dem Planeten. Und es gibt noch was Neues aus dem Sonnensystem. Kardea. Ein neuer quasi Satellit, also neu, nein, neu.
Der ist so alt wie das ganze andere Zeug, der ist auch 4,5 Milliarden Jahre alt.
Nein. Und er ist auch nicht neu entdeckt, also wir kennen ihn auch schon seit einiger Zeit. 2004 wurde er entdeckt und darum war sein Name bisher auch 2004 GU9.
Ja, ist er immer noch, also das ist die Bezeichnung. Also
ist er immer noch, ja. Seine offizielle astronomische Bezeichnung.
Genau. Und wenn man so ein Ding lang genug kennt und man die Bahn ausreichend gut beschrieben hat, dann kann man sagen, oder kann man ansuchen, dem Ding einen echten Namen zu geben. Und das haben die jetzt gemacht.
So ist es. Kardea, lustiger Name. Weißt du, wer das ist? Kardea, eine römische Göttin. Göttin,
ja.
Der Türschnalle.
Der Türscharniere, der Türgriffe.
Türscharniere, der Türschwellen.
Da gibt es mehrere. Es gibt nämlich auch, ich habe das nämlich auch noch recherchiert, die arbeitet zusammen quasi im Team mit Limentinus und Forculus. Und Forculus ist der Gott der Türpfosten und Limentinus der Gott der Türschwelle. Und Kardea ist für die Scharniere und Griffe zuständig.
Wahnsinn. Dass man merkt, dass Römern die Türen sehr wichtig waren. Man muss sich vorstellen, wir nehmen Türen so selbstverständlich. Ja? Was ist, wenn du keine Türen hast? Muss ich vorstellen, wie dir die Leute auf die Nerven gehen?
Dann zieht's.
Also, noch dazu, ja. Also ohne Türen. Richtig blöd. Insofern passt das schon irgendwie. Und es passt, naja, also ich habe jetzt erst gedacht, was? Türen? Warum? Aber irgendwie, ja, es ist halt dieser quasi Mond, dieser quasi Satellit der Erde, so, naja, an der Grenze zwischen einem Ding und einem anderen, ne? So an der Grenze zwischen einem Asteroid und einem Mond, an der Grenze zwischen Erdumgebung und äußeres Sonnensystem oder so, ja. Es ist irgendwie schon so ein Übergangsding, ein Schwellenobjekt, also es passt schon.
Ich habe jetzt auch mal gelesen, Ovid hat gesagt über Kardea, ihre Macht ist es zu öffnen, was geschlossen ist und zu schließen, was geöffnet ist. Klingt sehr, sehr
ominös. Naja, gut, Ovid. Aber das Lustige ist ja auch, also das Namen geben, diesen quasi Monden Namen zu geben, ist ja auch etwas, was eine lustige Hintergrundgeschichte hat, über die wir eh schon mal gesprochen haben. Die Suswe-Geschichte, wo ein quasi Satellit der Venus mit dem Namen eben nicht Suswe, sondern 2002 VE, falsch gelesen wurde von jemandem. Ich weiß gar nicht mehr, wie sein Name war.
Ja, irgendwie so ein Radiolab-Bericht war das, glaube ich, irgendwie. Ich weiß es nicht.
Der seinem Kind irgendwie so ein Poster gekauft hat und auf diesem Poster war eben 2002 VE eingezeichnet und er hat sich gedacht, Moment mal, Venus hat einen Mond namens Suswe? Was ist da los? Und so hat halt die Namensgebung dieser quasi Monde seinen Anfang genommen.
Naja, nein, also man hat diese Dinger natürlich wie alle anderen Asteroiden auch schon immer benannt.
Naja, mit ihren offiziellen Bezeichnungen, ja, aber nicht mit so Eigennamen, oder? Ja,
doch, natürlich. Also es gibt auch andere Asteroiden, die sind einfach ganz normale Asteroiden, die halt einfach nur, jetzt nur weil sie Quasi-Satelliten sind, sind die jetzt nicht irgendwie andere Kategorie von Himmelskörpern, für die andere Regeln gelten, was die Benennung angeht. Also die hat man vorher auch schon entdeckt gehabt, andere Kryptone zum Beispiel, und die haben natürlich auch dann Namen bekommen, und diesen Suswe, der jetzt damit immer genannt wird, liegt daran, dass Radiolab, die diese Geschichte groß gemacht haben um Suswe, die haben dann eine Kampagne gemacht, gestartet. Auch diesem Asteroid einen Namen zu geben. Also die haben jetzt quasi gedacht, ja, wir machen jetzt nochmal so eine Kampagne und reden über Asteroiden, und die haben jetzt quasi so einen Wettbewerb gemacht, wo man dann Namen einreichen konnte, und bei diesem Wettbewerb hat Kardea gewonnen, aber jetzt sind davor auch entsprechend diese Asteroiden benannt worden. Wie gesagt, da gibt es einige, die
man... Die Erde, wusstest du das? Die Erde hat 7 Quasi-Monde. Das wusste ich auch nicht.
Ja, also das ändert sich immer mal, weil das sind ja keine echten Monde, die dauerhaft da bleiben. Aber da gibt es immer welche, die bleiben dann ein paar Jahre, sind dann halt so in einer, naja, Quasi-Umlaufbahn. Also nicht so wirklich Umlaufbahn, aber kann man dann genau erklären oder auch nicht, je nachdem. Aber ja, da gibt es einige. Also zum Beispiel jetzt irgendwie der letzte, der auch einen Namen hat, ist Kamo-Oa-Lewa. Irgend so ein hawaiianisches Dingsi.
Mhm. Ja, es ist ja so, dass die nicht wirklich um ihren Planeten natürlich kreisen, diese Quasi-Satelliten, drum auch quasi, sondern je nachdem, welches Koordinatensystem man wählt. Ne? Also wenn man so ein mitrotierendes, ein sich mitbewegendes Koordinatensystem nimmt, dann sieht das so aus, als würde das Ding quasi um den Planet herumfliegen. Aber eigentlich hat es eine Umlaufbahn um die Sonne, so wie die anderen Asteroiden auch. Ne?
Besondere aus dynamischer Sicht ist bei diesen Objekten, dass sie eben in einer 1:1 Resonanz sind, sagt man. Das heißt, deren Umlaufzeit ist mehr oder weniger genauso lang wie die Umlaufzeit jetzt im Fall der Erde, ja, oder des Planeten. Aber bleiben wir bei der Erde. Das heißt, dieser Kardea hat dieselbe Umlaufzeit um die Sonne wie die Erde, braucht also auch irgendwie 365 Tage. Ist es aber eben kein Mond, sondern ein Asteroid, der unabhängig da sich um die Sonne bewegt. Und wenn du dir jetzt das anschaust, in einem, wie gesagt, mitbewegten Koordinatensystem, dann kann es eben so aussehen, als würde der um die Erde sich bewegen. Also idealerweise schaut ihr euch jetzt im Internet eine entsprechende Animation an, kann ich auch verlinken, aber man kann auch probieren, sich so vorzustellen. Also stell dir vor, du hast die Erde und den Asteroid, die haben nicht exakt dieselbe Bahn, das wird nicht funktionieren, sondern die haben leicht unterschiedliche Bahnen, aber halt mehr oder weniger dieselbe Umlaufzeit. Das heißt, wenn du jetzt da siehst, die Erde bewegt sich um die Sonne rundherum und der Asteroid bewegt sich um die Sonne rundherum, dann ist der Asteroid mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, er ist mal ein bisschen vor der Erde, mal ein bisschen hinter der Erde und so. Und je nachdem, wo er gerade ist, ist halt die Distanz zwischen Asteroid und Erde unterschiedlich. Also die Distanz zwischen Asteroid und Erde wird größer und kleiner im Laufe eines Jahres. Und wenn du das jetzt aus einem Koordinatensystem betrachtest, wo die Erde stillsteht, also das System bewegt sich mit der Erde mit, ja, dann siehst du halt, okay, der Asteroid kommt der Erde nahe, der Asteroid geht wieder weg, er kommt wieder nahe, geht wieder weg. Und das ist halt dann sowas wie eine Umlaufbahn. Mhm. Je nachdem, wie jetzt exzentrisch die Umlaufbahn ist, ist er auch mal näher dran und mal weniger nah dran. Also es ist keine gravitative Bindung zwischen den beiden, so wie bei Erde und Mond, sondern ein scheinbares Umlaufen, das daraus entsteht, dass die eben beide ungefähr gleich lang um die Sonne brauchen. Und das ist aber auch normalerweise nicht stabil, so ein Ding. Also die bleiben eine Zeit lang in dieser Konfiguration und dann passiert irgendwas. Also entweder der wird dann durch die Gravitationskraft der Erde so weit gestört, dass er eine Bahn entwickelt, die dann nicht mehr in 1:1 Resonanz steht, oder er wird vielleicht für ein paar Monate, Jahre lang tatsächlich eingefangen und wird zu einem echten Mond, bis er dann wieder wegfliegt, oder der kollidiert mit irgendwas. Also das sind keine Zustände, die dauerhaft sind. Kann schon ein paar tausend Jahre dauern, so ein Ding, aber wie gesagt, das ist ja eigentlich eh nichts im Sonnensystem-Maßstab. Ja. Also das dauert dann eben eine Zeit lang und dann ist er wieder weg. Darum ist es auch nur ein Quasi-Satellit und kein echter.
Und eigentlich sollten sie Scheinsatelliten nennen.
Ja.
Oder? Weißt du, wie die anderen Namensvorschläge waren? Das sind auch ein paar lustige dabei.
Ja, so Götter,
die nicht
Götterzeugs
gewonnen haben. Ja, so alles so Götterzeugs. 6 andere Finalisten gab es. Bakunawa, die mondfressende Drachenschlange aus der philippinischen Mythologie, die auch für Sonnenfinsternisse verantwortlich ist.
Aber wie ist dann der genaue mythologische Prozess? Ich meine, ja, okay, Sonne gefressen von Schlange, fertig, aber die kommt ja wieder, die Sonne. Also geht die dann, wo kommt sie wieder raus im Mythos?
Rausgewürgt, oder?
Ja, es gibt
oder
zwei Möglichkeiten.
Man weiß es nicht. Da müssen wir den Raul nochmal fragen, oder?
Ja, genau.
Weißt der mal, kennt sich da vielleicht aus. Also es gibt ja Ende nie. Ich denke mir das immer, man müsste sich echt mehr mit Mythologie beschäftigen, weil es ist irgendwie auch so, diese Geschichten sind ja auch so geil, oder? Gut, wie kommt man auf die Idee? Naja, man schaut hinauf und sieht was, was Org ist und was man sich nicht erklären kann und dann denkt man sich halt eine Orgelgeschichte aus. Das ist, irgendwie macht es schon Sinn, ja. Okay, die anderen. Ehaema, der Geist der Dämmerung aus der estnischen Mythologie. Enkidu.
Ah, den kenne ich, der ist ein Gilgamesch-Epos.
Genau, der beste Freund von Gilgamesch quasi. Ist, Mesopotamien. Was noch? Oter.
Den kenne ich nicht.
Aus der nordischen Mythologie. Auch irgendwie so ein minderer Gott, der gern als Otter.
Ach, das ist ja nett.
Aufgedacht ist. Der Ottergott, genau. Warum sie jetzt da den Quasi-Mond nach dem Otter nennen wollten, keine Ahnung, müsste man sich genauer durchlesen, weil man hat auch jedes Mal natürlich eine Erklärung, was sich die Leute dabei gedacht haben. Zwei noch. Tariaksuk.
Das klingt irgendwie so.
Humanoid, das klingt arg, oder? Ich finde, Tariaksuk hat einen super Klang.
Das klingt so Inuit irgendwas, oder?
Richtig, du bist nicht schlecht. Humanoide Schattenwesen aus der Mythologie der Inuit. Und Dekitztekatl.
Ja gut, das ist mexikanisch. Oder?
Aztekisch, ja. Das ist auch leicht zu erkennen mit dem Katl hinten dran. Ne? Eine Mondgottheit der Azteken, die das Gesicht, also wenn ihr das Gesicht im Mond seht, ja, die Krater und so weiter, ja, die Meere, ja, die das Gesicht im Mond quasi repräsentiert. Das wären die Alternativen gewesen. Ne? Tariaksuk, mein Favorite.
Ich habe gerade geschaut in der Publikation, wo drin steht, dass jetzt das offiziell gilt, wer da in dieser Ausgabe noch aller benannt worden ist. Also nicht nur Kardea, sondern auch ein Asteroid, Neil Young zum Beispiel, ist in der gleichen Ausgabe.
Oh. Sehr schön.
Ich gehe davon aus, dass es der berühmte Neil Young ist. Ja, genau, der Musiker. Und auch sehe ich gerade hier gleich drüber, der Asteroid, der früher 2002 LP60 hieß, heißt jetzt Holecek, benannt nach Johann Holecek, dem österreichischen Astronom. Ich kannte den nicht, aber anscheinend.
Ich auch nicht. Okay, ja, aber Holecek ist ein typischer österreichischer Name, ja.
Genau, ja, so Neil Young, Holecek und Kardea. Ja, ganz viele andere. Also das ist, man kann sich da auch ein bisschen verlieren, wenn man sich das alles durchliest, wo da irgendwo was nach wem benannt worden ist. Ja, es gab den Asteroid Unda Sanzana, könnte eine Gottheit sein, war aber der Eduardo Unda Sanzana, ein chilenischer Astronom und Professor an der Universidad de Antofagasta.
Ah, das ist eine gute Überleitung, nämlich zum nächsten Einleitungsthema. Es gibt nämlich auch nicht ganz so erfreuliche Neuigkeiten aus Chile. Paranal scheint in Gefahr zu sein. Es gibt ein absurdes Industrieprojekt, das von dem Energieriesen AES, eine eigentlich US-amerikanische Energiefirma, AES Andes, Tochterfirma von dem US-Energieversorger, vorgeschlagen wurde, 10 Kilometer von Paranal entfernt.
Genau, Paranal ist die Paranal-Sternwarte. Das haben vielleicht auch nicht alle parat den Namen. Es ist da, wo die europäische Südsternwarte steht und die großen Teleskope, das Very Large Teleskop und noch ein ganzen Haufen anderer große Teleskope.
Wo gerade das Extremely Large Teleskop auch gebaut wird, am Nachbarberg quasi.
Einer der wichtigsten Beobachtungsstandpunkte der Astronomie, global gesehen.
Genau. Einer der Hauptstandorte von den großen Teleskopen, den größten Teleskopen, die wir auf der Erde haben. Zu Weihnachten, zum Weihnachtsgeschenk am 24. Dezember haben sie den Antrag zur Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht. Feliz Navidad, toll. Also es ist irgendwie ein 3000 Hektar großer Industriekomplex mit Ammoniakproduktionsanlagen, Wasserstoff, wahrscheinlich soll da auch grüner Wasserstoff hergestellt werden, tausende Generatoren, Hafen, ich weiß nicht was, eine kleinere Stadt quasi, vollkommen absurd. Also ich hoffe mal, dass diese Umweltverträglichkeitsprüfung da nicht genehmigt oder nicht durchgeht, dass das nicht genehmigt wird, dass das nicht passiert. Es hat natürlich die ESO auch gleich irgendwie diverse Press Releases irgendwie rausgehaut und von wegen, Moment mal. Ja, ich kann euch dazu auch gar nicht viel mehr dazu sagen, wie das jetzt da weitergeht, was da jetzt ist. Ich habe gleich irgendwie kurz mal geschaut, ob es dann irgendwie sowas gibt, wo man so eine Petition, die man unterschreiben kann oder so.
Das hilft auch nichts, aber. Was mich irritiert ist, dass, ich meine, das ist ja in Chile, auch dieser Komplex, der gebaut werden soll, wird auch in Chile gebaut. Und die Astronomie spielt doch auch für Chile eine wirtschaftliche Rolle, oder?
Ja, aber wahrscheinlich eine weniger geringe als jetzt
Ja, aber
wenn jetzt die Energieversorgung und so weiter.
Also wenn jetzt die ganze Astronomie gehen muss aus Chile, kann nicht so toll sein für das Land.
Nein, kann überhaupt nicht toll sein. Also es ist irgendwie schon, ich meine, ich weiß es nicht, müsste man sich anschauen, was da genau die, wie soll man sagen, Anteile an der wirtschaftlichen Produktion, sagen wir jetzt mal, sind von was da halt dranhängt, ja, an den ganzen Teleskopen und so weiter, wie viele Jobs und ich weiß es nicht, ja. Aber ich frage mich auch, wie man überhaupt auf so eine Idee kommt, oder? Also, wieso dort? Weil das ist jetzt nicht so, dass man das nicht irgendwie woanders auch hinbauen könnte.
Ich weiß jetzt nicht, was man alles braucht, wenn man Ammoniak und Wasserstoff herstellen will. Vielleicht geht es da gerade gut.
Ja, na, ich meine, es wäre wahrscheinlich gut, wenn es am Meer ist und so, ne? Schon klar. Und es ist halt dort auch Platz, weil dort halt noch nichts ist. Das ist irgendwie so, ja, okay, I see. Aber es ist irgendwie, ich finde das Ganze sehr mysteriös und we will see. Wir werden sehen, was da weiter passiert. Wir werden das auf jeden Fall natürlich verfolgen. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das, ich meine, du kannst das ELT, kannst kübeln, wenn die das bauen. Also das ist irgendwie...
Du hast einen großen Kübel.
Ja, einen sehr großen Kübel, allerdings. Ja. Aber hinein damit. Ja. Es ist, ja, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das auf irgendeine Art und Weise stattfinden könnte, weil die Geldmenge, die mittlerweile schon in den Bau des ELT geflossen ist, zum Beispiel... Nur als ein Ding, ne?
Ich habe keine Ahnung von diesem ganzen internationalen Gedöns, aber wenn ich die ESO wäre, dann hätte ich doch, die müssen ja auf jeden Fall mal Verträge mit Chile geschlossen haben und so weiter. Ja. Da muss doch ein Vertrag drinstehen, hier, wenn ihr uns da die Landschaft kaputt machst, das geht nicht. Da müsst ihr 3 Fantastilliarden Strafe zahlen, dass wir das alles übersiedeln können oder sonst irgendwie was. Da muss es doch irgendwo Versicherungen, irgendwas muss es doch geben.
Ja, jetzt bräuchte man jemanden, der sich mit internationalem Vertragswesen auskennt. Ne? Und wie das ist, wenn das auch eine ausländische Firma ist und die vielleicht dann sagt, Chile vielleicht sind ja nicht wir oder so. I don't know. Ja. Aber gut, ich würde jetzt mal sagen, dass das Ding nicht zustande kommt. Und warum sie das überhaupt probiert haben, ist mir ein absolutes Rätsel. Und ich hoffe, dass das natürlich nicht... Und denk mir auch, dass die ESO da... sagen wir jetzt mal, gut genug vernetzt ist in der chilenischen Politik und in der internationalen Landschaft, dass das nicht dazu kommt. Ja, ich wollte es nur mal erwähnen, weil irgendwie dann wisst ihr Bescheid und schauen wir mal, was da passiert.
Ja, wir werden sehen.
Ja, zum Thema Abschied. Also wir hoffen jetzt nicht, dass wir uns vom Paranal verabschieden müssen, aber Gaia hat Abschiedsbilder veröffentlicht. Hast du die gesehen? Die letzten Bilder von Gaia von der Milchstraße? Einmal von der Seite, einmal von oben?
Ja, habe ich, glaube ich, gesehen, ja.
Natürlich keine echten Bilder, eh klar. Aber es ist ein schönes Bild, eine schöne Visualisierung von Daten, eine künstlerische Darstellung auf Basis der Gaia-Daten, ein sehr detailliertes Bild von der Milchstraße, von der Seite und von oben. Das bisher beste, bisher genaueste Bild der Milchstraße, das uns Gaia nochmal zum Abschied ermöglicht hat.
Ja, also Abschied, so. Ich meine, wir werden noch jahrzehntelang von Gaia reden, weil es da noch sehr viel Forschungsdaten gibt und kommen werden und so weiter. Das wird uns lange beschäftigen, aber ja, neue Daten gibt es zuletzt nicht mehr von Gaia.
Und noch ein Update zu einem anderen Teleskop. Hubble hat auch eine coole Aufnahme gemacht, nicht von unserer eigenen Galaxie, sondern von der M31, von der Andromeda-Galaxie. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum, um Himmels Willen, lasst man Hubble, immer noch eines der besten Teleskope, die wir haben, unsere Nachbargalaxie beobachten. Irgendwie, ich meine, da haben wir genug Daten, da haben wir genug Beobachtungen, die kennen wir schon. Es ist quasi ein Geburtstagsgeschenk.
Oh, hat die Andromeda Geburtstag?
Quasi, ja. Also alle Galaxien haben Geburtstag. In ihrer Natur. Als Galaxien haben sie Geburtstag. Es ist die Aufnahme zum 100. Geburtstag der Extragalaktik, zum 100-jährigen Jubiläum.
Ach, stimmt, es war 1925,
von Hubbles,
oder?
Präsentation, genau, seiner Entdeckung dieses Cepheiden oder mehrerer Cepheiden in der Andromeda-Galaxie, dass damit die Natur der Galaxien, als andere Galaxien außerhalb unserer eigenen Milchstraße bestätigt hat, dass es am tatsächlich 1. Jänner 1925 passiert. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass er diesen Cepheden in Andromeda nicht 1925, sondern schon 1923 gefunden hat.
Mhm.
Was hat der Typ so lange gemacht?
Tja, keine Ahnung. Gerechnet.
Stellt sich heraus. Gerechnet. Nein, eben nicht. Die Rechnung... Das war auf einem Schmierzettel irgendwie. Das war auf einem, also das ist eine super einfache Rechnung. Wenn du die Helligkeit von dem Cepheiden kennst, dann setzt du das in die Formel ein und kriegst die Entfernung. Das ist echt nicht schwer. Das ist wirklich, das ist einer der Fälle, wo es, glaube ich, wirklich irgendwie so ein Aha-Erlebnis, so ein Moment war, wie es ja sehr selten in der Wissenschaft ist. Man findet was Großes raus. Wow! Sondern es ist irgendwie lange Arbeit und es kristallisiert sich über lange Zeit immer mehr irgendwie heraus, dass es vielleicht so ist. Ja? In dem Fall war es wirklich irgendwie so, bam! Scheiße, das Ding ist eine Million Lichtjahre mindestens entfernt. Und stellt sich heraus, Hubble war ein bisschen ein Feigling. Der wollte seine Ergebnisse lange nicht publizieren. Er hat sich von allen möglichen anderen Leuten, unter anderem auch seinem Konkurrenten Shapley, der ja quasi die andere Ansicht, dass die anderen Galaxien, diese Nebel auch zur Milchstraße gehören, vertreten hat, von ihm sogar überreden lassen müssen. Und im Endeffekt hat ihn Russell, der vom Herzsprung-Russell-Diagramm, ein berühmter Astronom dieser Zeit, ja, hat ihn dann überredet und auch ein guter Freund von Hubble, hat ihn dann überredet und gesagt, Dude, du musst das publizieren und zwar jetzt, weil jetzt kommt die Jahrestagung der American Astronomical Society und das musst du jetzt raushauen, weil die müssen das wissen. Und das war im Dezember 1924 und Hubble irgendwie so, nein. Und dann hat er quasi echt in letzter Minute ein Paper geschrieben, es irgendwie mit dem Zug irgendwie nach London geschickt, irgendwie am, weiß nicht, Vortag oder ein paar Tage vor der Jahrestagung. Sie haben sein Paper quasi gerade noch angenommen, auch weil Russell noch irgendwie dann alle Hebel in Bewegung gesetzt hat. Präsentiert hat er es aber auch nicht selber. Er hat sich nicht hinfahren getraut. Russell hat sein Paper vorgelesen und dann natürlich die ganze versammelte Meute in großen Jubel ausgebrochen. Sein Ergebnis ist natürlich nicht lächerlich gemacht worden, so wie er befürchtet hat, sondern groß gefeiert worden und so weiter und so fort. Ja. Aber das ist der Grund, warum wir erst 1925 den Geburtstag der Extragalaktik feiern und nicht schon im Herbst 1923.
Ja, dann hätten wir sie verpasst. Ist ja besser so.
Stimmt, ja. Insofern, und es ist natürlich der 1. Jänner, ist auch natürlich irgendwie ein schöner Tag. Warum die genau am 1. Jänner ihre Jahrestagung gemacht haben, fragt mich nicht. Schon ein bisschen komisch, aber so war's. Gerade am 1. Jänner? Die große Tagung, diese Jahrestagung der American Astronomical Society, die gibt's natürlich immer noch und die ist immer noch im Jänner, jedes Jahr. Und das ist immer noch irgendwie so die oder eine der quasi wichtigsten Tagungen. Es ist auch so, dass meistens nach dieser Jahrestagung dann immer alle möglichen lustigen Press-Releases über irgendwelche neuen Entdeckungen rauskommen, wo man dann sich denkt, hä? irgendwie, wo dann für uns die Arbeit auch anfängt. Aber ja, 1925, 1. Jänner, der 100. Geburtstag der Extragalaktik. Und dieses Bild, das Hubble anlässlich dessen quasi gemacht hat, ist auch kein normales Bild. Also es ist schon ein Bild, aber keine gewöhnliche Aufnahme. Es sind Bilder, die über 10 Jahre hinweg aufgenommen wurden. Das Bild besteht aus 600 Einzelaufnahmen, die zusammengesetzt wurden. Das ganze Ding hat 2,5 Gigapixel. Es ist groß.
Viele Pixel.
Ist groß. Und hat auch einen coolen Namen. Es ist nämlich das M31 Fat and Fast Mosaik. Das sind die, wie ihr wahrscheinlich ahnt, Akronyme der Beobachtungsprogramme, die diese Daten beobachtet haben. Also es war der Panchromatic Hubble Andromeda Treasury Survey, FAT. Und dann kam noch 10 Jahre später, also jetzt quasi, der Panchromatic Hubble Andromeda Southern Treasury, FAST Survey dazu. Und die beiden zusammen, die Daten alle kombiniert und so weiter und so fort, haben dieses Riesenbild ergeben. Und es ist schon cool. Man kann sich das natürlich runterladen, kann sich das natürlich, wenn man möchte, als Bildschirmhintergrund nehmen. Empfiehlt sich vielleicht eine geringere Auflösung zu nehmen als die 2,5 Gigapixel. Die originale Auflösung ist ein Pixel dieses Bildes, 0,6 Lichtjahre. Also in der Entfernung der Andromeda, ja? Also man sieht auf diesem Bild quasi ein halbes Lichtjahr. Ein Pixel ist ein halbes Lichtjahr. Das ist echt wenig, ja? Es enthält ungefähr 200 Millionen Sterne in M31, die als einzelne Sterne zu sehen sind. Ja? 200 Millionen einzelne Sterne in Andromeda. Trotzdem nur, weißt du, wie viel Prozent, rate mal, wie viel Prozent aller Andromeda-Sterne?
Naja, das sind dann 10.
Millionen, nicht Milliarden. 200 Millionen Sterne, wenig. 0,02%.
Ah, okay, gut, ja, hast recht.
0,02% der Sterne, also nix, aber trotzdem sehr vieles. Es ist schon cool. Also schaut euch das an, verliert euch ein bisschen, wenn ihr irgendwie mal eine kurze Pause braucht, verliert euch kurz mal in diesem Bild. Es ist richtig schön. Das zahlt sich aus. Und es ist natürlich nicht nur ein schönes Bild, sondern man kann damit jede Menge Wissenschaft natürlich auch betreiben. Ich meine, 200 Millionen Sterne, okay? Und man kann damit super zum Beispiel diese galaktische Archäologie betreiben, wo man schaut, was war früher, was hat sich in der Andromeda bis jetzt irgendwie abgespielt, indem man halt die Sterne dann auch genau untersucht, ihre Zusammensetzung und so weiter und so fort. Und da wird auch noch einiges an Wissenschaft, das aus diesem Bild quasi, dass er nicht nur ein Bild ist, sondern Daten, ne, über 10 Jahre gesammelte Daten, da herauskommt, wird noch auf uns zukommen. Und jetzt zur richtigen Geschichte.
Die richtige, okay. Eine normale
zur Geschichte. Endlich mal eine normale Geschichte, in der es auch um Hubble geht, also nicht um Edwin, sondern um das Teleskop. Hubble hat eine ganz besondere Entdeckung gemacht, auch vor kurzem. Hubble hat ein intergalaktisches Kohlenstoffförderband entdeckt.
Okay, wir wollen doch keinen Kohlenstoff mehr fördern.
Ich hab gehofft, dass du so drauf reagierst. So, Mist, sogar intergalaktisch sind diese fossilen Brennstoffe da noch irgendwie, werden noch gefördert. Nein, es ist natürlich keine intergalaktische Megastruktur, nein, leider. Es geht um den Materiekreislauf. Quasi. Okay, es geht um das intergalaktische, zirkumgalaktische Medium, also das ganze Zeug, das eine Galaxie umgibt. Also alles, was quasi nicht in der Sternenscheibe einer Galaxie sich befindet, das ganze Material, das dann noch außen rundherum ist, im galaktischen Halo, Atmosphäre quasi, eine Art Atmosphäre der Galaxie ist das, eine Gashülle, und das sowas hat quasi jede Galaxie, weil eben aus einer Galaxie regelmäßig Material hinaus befördert wird und auch wieder quasi zurückfällt und es so zu einer Art, naja, Kreislauf in einer Galaxie kommt, okay? Es ist um die Galaxie herum, aber natürlich, wenn neben der Galaxie eine andere Galaxie ist, wie es ja eigentlich fast immer bei Galaxien ist, dann ist es auch dazwischen. Weil dann hast du eine, stell dir vor, ein kleines Scheibchen mit einem großen, und die sind groß, ja, diese Halos, die sind sehr groß, mit einer großen Gashülle drumherum, und dann hast du daneben ein anderes kleines Sternenscheibchen mit einer großen Gashülle rundherum, dann ist dazwischen den beiden Galaxien quasi diese Gashülle, ne?
Okay, also wir haben jetzt eine Galaxie, die ist scheibenförmig und um diese Scheibe rundherum ist so eine große Wolke aus anderem Zeug, Wolke aus normalem Zeug, also jetzt nicht irgendwie so dunkle Materiewolken, die wir sonst immer reden, sondern normale Materie, die aber halt sehr, sehr dünn verteilt um die Galaxie rundherum ist, und das ist das zirkumgalaktische Medium, und das hat Hubble angeschaut in unserer Galaxie und in anderen Galaxien.
Ah, in anderen Galaxien. Okay. Also wir wissen, dass das Ganze in unserer Galaxie auch passiert. Es ist schwierig, diesen Gashalo unserer Galaxie zu untersuchen, weil wir schauen ja immer durch unseren galaktischen Halo durch, weil der ist ja überall um uns herum. Das heißt, man hat bei der Milchstraße keine Vergleichsmöglichkeit, indem man sagt, das ist Halo, das ist nicht Halo oder so, ja, oder das ist anders. Der ist quasi immer dabei, dieser Halo. Es ist näher an uns dran natürlich, das, was quasi um die Milchstraße herum passiert. Und man kann das schon auch untersuchen, natürlich auch mit Beobachtungen in anderen Wellenlängen zum Beispiel, ja, weil das Zeug ja natürlich auch in anderen Wellenlängen dann teilweise leuchtet. Ja. Aber es geht nicht um unsere eigene Milchstraße, obwohl es bei unserer eigenen Milchstraße natürlich genauso sein wird. Es geht um die galaktischen Halos, Hali, was ist der Plural von Halo?
Ein Halos.
Halo, zwei Halos, oder? Ja, sollte ich eigentlich wissen. Es geht um das Recycling von Material, das natürlich in den Sternenscheiben, in den Sternen selber erzeugt worden ist. Okay, also wir haben Material, Wasserstoff, ja, Gas, das am Anfang zur Verfügung steht, alles was, oder ein bisschen Helium auch, und alles, was schwerer ist, ja, Kohlenstoff, Sauerstoff, whatever, es wird alles in Sternen erzeugt. Und diese Sterne, die explodieren. Also vor allem die großen explodieren sehr schnell, und diese Explosionen, die reichen unter Umständen oder befördern das Material unter Umständen sehr weit hinaus, ja, in den interstellaren Raum auf jeden Fall, aber eben nicht nur in den Raum zwischen den Sternen innerhalb der Sternenscheibe, sondern eben auch quasi nach oben und nach unten, ne? So aus der Sternenscheibe heraus in diesen Halo. Und die Frage ist jetzt, was passiert dann mit diesem Material, ne? Also wir wissen, dass das passiert, aber wir wissen quasi nicht noch nicht ganz genau, wie das dann auch wieder zurückkommt.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Du schleuderst Zeug raus. Entweder es ist so schnell, dass es ganz weggeht, oder es bleibt da draußen oder es kommt zurück. Das sind die Möglichkeiten, weil in Luft auflösen kann es ja nicht.
Nein, dass es ganz rausfliegt, dazu müsste es auch wirklich, wirklich schnell sein. Und das ist irgendwie, also das kann wahrscheinlich, dass es ganz rausfliegt, das kann oder sehr, sehr weit rausfliegt, das kann wahrscheinlich nur das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum der Galaxien, dass da wirklich Material quasi tatsächlich aus der Galaxie hinaus oder sagen aus dem gravitativen Einflussbereich der Galaxie hinaus befördert. Da landet auch jede Menge im Halo, aber wir klammern diesen Galaxienkern, dieses schwarze Loch, das da Material raus befördert, jetzt mal ein bisschen aus. Es geht hauptsächlich um das Material, das quasi in den Sternen erzeugt wird und dann durch die Sternexplosionen in den Halo hinaus befördert wird. Und die Sache ist die, also wir wissen, dass da Material hinaus gelangt in den Halo und wir wissen, dass da auch Material ist. Aber es ist nicht klar, wie viel und auf welchen Zeitskalen quasi das Ganze passiert. Also wir wissen eigentlich nicht, wie dieser Austausch funktioniert oder ob dieser Austausch überhaupt, also dass er wichtig ist schon, weil wir sehen ja, dass das Material in Galaxien immer mehr und mehr schwere Elemente enthält und auch sich über eine Galaxie hinweg irgendwie vermischt. Und das geht eigentlich nur, indem es so quasi den Bogen macht, ja, mit nach oben und dann wieder hinunter. Ja. Aber der Mechanismus, die genauen Mengen und Zeiten und so weiter, die in diesem Austausch da involviert sind, das wissen wir noch nicht so recht. Und das ist natürlich super interessant, weil das ist die Art, wie eine Galaxie sich entwickelt, ja? wie das Ganze, das Material, das ja auch uns und unsere Körper und alle lebendigen Wesen ausmacht, wie dieses Material dorthin gelangt ist, wo es eben hingelangt ist, um dann irgendwann uns zu bilden. Okay?
Es wird aber schon auch Material einfach so durch die Gegend geschleudert. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie alles nach außen geht, wenn der Stern explodiert, dann wird sich sicherlich auch einiges so gerade durch die Galaxie durchbewegen.
Ja, aber da geht's ja nicht so weit. Weil da ist ja Zeug, das dem Ganzen schnell einen Widerstand entgegensetzt. Wenn du dir eine Supernova-Explosion vorstellst, dann pflügt die da mal links und rechts und vorn und hinten entlang der Scheibe, pflügt sich die durch das interstellare Medium, also das ganze Material, was da zwischen den Sternen da ist. Mhm. Ja, eine Galaxie ist ja nicht nur aus Sternen, sondern aus jede Menge anderem Zeug, das zwischen den Sternen auch noch herumschwebt. Ja, gigantische Staub- und Gaswolken und so weiter. Und entlang dieser Sternenscheibe, da hat das Material, da bewegt sich's auch entlang natürlich und vermischt sich mit diesen Wolken. Aber da ist die Reichweite ist zu groß. Mhm. Ja. Da wird es quasi schneller gestoppt.
Gut, ja, wenn ich es aus der Scheibe rauswerfe, klar, da ist nichts im Weg, da kann es weiter fliegen.
Da kann sich's frei irgendwie, na mehr oder weniger frei, da irgendwie herumbewegen und sein Ding machen. Und dann halt irgendwann woanders, je nachdem, wo, dann wieder in die Sternenscheibe zurückfallen, möglicherweise.
Und den Mechanismus brauchen wir, weil, wenn sich das nur in der Scheibe ausbreiten würde, dann wird es zwar in dem Zentralbereich der Milchstraße oder der Galaxie, wo viele Sterne sind, dann wird da viel Kohlenstoff und andere schwere Atome rumfliegen. Aber da draußen, wo wir sind, in den äußeren Bereichen, da wird viel weniger Zeug hinkommen, weil da weniger Sterne sind. Und von da, wo viele Sterne sind, kommt nichts zu uns hin.
Ja, und es wäre wahrscheinlich so, dass auch die Anreicherung mit schwereren Elementen quasi viel lokaler passieren würde. Also man würde dann irgendwie größere Unterschiede zwischen den einzelnen Gegenden der Milchstraße wahrscheinlich beobachten. Es ist nicht so wahnsinnig offensichtlich, sage ich jetzt mal, dass man diesen Kreislauf unbedingt braucht, um jetzt die Zusammensetzung der Sterne zu erklären. Es ist mehr die Idee dahinter, dass das passiert, dass es das geben muss, dass es diesen Kreislauf, der durch den galaktischen Halo geht, irgendwie geben muss. Mhm. Und dass man wissen will, wie viel Zeug geht da quasi außenrum. ist das wirklich so, wie es quasi sein sollte? Und was für einen Einfluss hat das auf die Sterne in der Scheibe wiederum, ja, auf die Anreicherung des Materials in der Scheibe, aus dem dann die nächste Sterngeneration besteht? Ja, es geht mehr so um dieses generelle, wie funktioniert dieser gesamte Vermischungs- und Anreicherungsprozess in einer Galaxie und welche Rolle hat da dabei irgendwie der Halo? Wir wissen zum Beispiel auch, dass das kalte, frische Gas in Galaxien hineingezogen wird und daraus neue Sterne entstehen, dass das ein Prozess ist, der total dominant ist, ja, total wichtig ist. Das sehen wir bei vielen oder eigentlich den meisten Spiralgalaxien, dass die so einen, auch eine Art Halo, ja, aber eben einen dichteren, kalten Gashalo haben, ja, das Wasserstoffgas, das noch nicht irgendwann mal in einem Stern war, dass diese Galaxie quasi im Laufe der Zeit langsam auch füttert. Und dass das zum Beispiel etwas ist, was Galaxien, die jetzt in einem dichteren Gebiet, also in einem Galaxienhaufen mit vielen anderen Galaxien rundherum sind, dass die das zum Beispiel nicht haben, weil das durch die anderen Galaxien das Gas da quasi ihnen weggerissen wird, aufgeheizt wird, alles durcheinander kommt. Und dann sind Galaxien in Galaxienhaufen älter, beziehungsweise haben weniger neue Sterne oder können keine neuen Sterne mehr bilden, ja, weil eben dieses frische Gasreservoir von außen ihnen abhandengekommen ist. Ja. Diese Prozesse, die mit diesem kalten Wasserstoffgas, das quasi zum ersten Mal zur Sternentstehung kommt, die verstehen wir schon besser, weil wir dieses kalte Gas, dieses kalte Wasserstoffgas auch gut sehen können. Nicht mit unseren Augen natürlich, sondern mit Radioteleskopen. Ja. Das ist diese 21 Zentimeter Linie, die Radioemission, das Radiolicht, das von kalten, normalen, neutralen Wasserstoff abgegeben wird. Ja. Das heißt, wenn man mit einem Radioteleskop rausschaut in den Himmel, siehst du die Galaxien als noch viel größere Gebilde, die eben mit diesem ganzen frischen Wasserstoffgas umgeben sind. Ja. Mhm. Außer die in den Haufen, die haben das dann nicht. Aber es geht mehr um eben nicht das kalte, frische Gas, sondern den Halo, der vielleicht sogar noch weiter hinausgeht und der noch extrem ausgedünnt ist, so dünn, dass man ihn eigentlich mit einer direkten Beobachtungsart nicht sehen kann. Ja, also das Zeug ist zwar heiß, also es bewegt sich schnell, aber es ist so dünn. Es ist so dünn verteilt um die Galaxie, so extrem dünn, dass es einfach nicht mehr genug selber in irgendeiner Wellenlänge irgendwie leuchtet. Ja. Das Zeug ist so dünn, da ist ungefähr ein Atom pro Kubikmeter. Ein Atom pro Kubikmeter. Das ist richtig wenig.
Da muss man suchen, wenn man das gerade braucht, dann muss man.
Da muss man echt suchen. Ja, da muss man echt suchen. Und das, also zum Beispiel zum Vergleich irgendwie so super ultra hoch Vakuum, das man auf der Erde erzeugen kann. Ich glaube, das Beste, mal gut, korrigiert mich, ich sage jetzt wahrscheinlich irgendeine random Number, aber ich glaube, das Beste, was irgendwie geht, ist so 1 Million Teilchen. Oder war das sogar pro Kubikzentimeter, nicht pro Kubikmeter? I don't know. Ja, also es ist auf jeden Fall, wie auch immer die Zahl ist, es ist absurd dünn. Es ist weniger als alles, was wir auf der Erde als nichts bezeichnen würden. Ja? Ja,
also das Ultrahochvakuum sind 10 hoch 8 bis 10 hoch 5 Teilchen pro Kubikzentimeter.
Also Zentimeter, genau. Also wir haben im LHC zum Beispiel, im Teilchenbeschleuniger-Ring, also Ultrahochvakuum, ist irgendwie so 10 hoch 6, glaube ich, Teilchen pro Kubikzentimeter. Ja? Und dann hast du einen Kubikmeter. Also nochmal 100 mal 100 mal 100, 1 Million weniger. Also es ist mehr, weniger, wie auch immer. Es ist wirklich, da ist wirklich wenig, wenig da. Aber dieses Zeug, es ist zwar wenig quasi pro Kubikmeter, aber diese Galaxienhalos sind halt sehr, sehr groß. Also auf diese riesige Ausdehnung gerechnet, ist es so, dass das schon einen Unterschied macht für die Anreicherung der Galaxie eben mit dem metallreichen, also mit den schwereren Elementen, mit dem metallreichen Material, das die Sterne brauchen, um quasi Planeten um sich herum entstehen zu lassen und so weiter und so fort. Ja, also wir wollen wissen, was genau da ist und wie dieser Kreislauf vor allem funktioniert. Wie viel von dem Material ist da, wie viel von dem Material kommt auch wieder zurück in die Scheibe und bringt dadurch quasi dieses kosmische, galaktische Recycling zum Laufen. Ne? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie finde ich dieses Zeug? Wie untersuche ich dieses Material, das so dünn ist, wie nur irgendwas, wie nichts, das wir uns vorstellen können? Ne?
Ja, wie mache ich es denn?
Wie mache ich es denn? Mithilfe von Quasaren im fernen, frühen Universum.
So hätte ich es auch gemacht.
Das ist eine coole Methode. Ja, gell, oder? Denkst du ja auch, na eh klar, wie sonst, ja? Und zwar, man nimmt diese Quasare, super, super helle Dinger und sehr klein, ja? Also die sind eigentlich Punktquellen, weil sie so weit weg sind, schauen die nur mal wie Punkte aus. Super helle Punkte im Hintergrund, deren Licht ich quasi gut kenne schon, deren Spektrum, also deren der Farbverteilung, deren Lichtverteilung ich gut kenne, nehme ich her, um diese Galaxien haarlos zu durchleuchten. Mhm. Ja, also diese Hintergrundquasare, die sich hinter einer näheren Vordergrundgalaxie befinden, aber eben also nicht direkt ganz hinter der Galaxie, sondern ein bisschen daneben, ja, also ein bisschen neben der Sternenscheibe zum Beispiel, ein bisschen weiter unten oder weiter oben, aber noch hinter dem Halo, hinter dem angenommenen Gashalo der Galaxie sich befinden. Und wenn das Licht von diesen fernen Quasaren, das musst du dir vorstellen, das Licht hat Milliarden von Jahren bis zu uns gebraucht, also ich weiß nicht, welche genau sie in dieser Studie da verwendet haben, aber die sind sehr weit von uns entfernt, weil sie sehr selten sind. Alles, was selten ist, ist weit weg. Das Licht dieser Quasare fliegt unbehelligt durch den Kosmos, ja, denkt sich nichts, der leere Raum fliegt durch die Gegend und dann fliegt es da so, wuff, Streifschuss durch diesen Gashalo einer uns nahegelegenen Galaxie und nimmt ein bisschen was da mit von diesem Durchflug. Das Material, das super ausgedünnte Material, das da ist in diesem Halo, absorbiert ein bisschen was von dem Licht und das können wir im Spektrum dieser fernen Quasare dann beobachten. Ja. Also das Licht nimmt auf dem Weg durch den Halo, weil es halt doch der Halo sehr groß ist und das doch durch jede Menge Halo, dann durch eine große Raummenge durchfliegt, kann es quasi das dünne Material genug Licht dieses Quasars auch irgendwie absorbieren, beeinflussen, ja, dass wir das dann sehen können. Ja.
Also sehen können wir es nicht. Wir sehen im Licht, also im Lichtspektrum sehen wir Linien und dann wissen wir, okay, die müssen von da kommen.
Genau, also du siehst, dass da einfach ein bisschen ein Licht fehlt. Wenn du zum Beispiel ein Kohlenstoffatom hast, das da rumfliegt und dann, ich meine, das muss man sich den Zufall muss man ja vorstellen, oder? Dann ist das Quasar, aktiver Galaxienkern, ja, irgendwie voll die Action schon, dann leerer Raum, Milliarden von Jahren und dann triffst du auf ein kleines, nichtsahnendes Kohlenstoffatom in diesem Galaxienhalo. Naja, wie auch immer. Das nimmt ein bisschen was von dem Licht quasi weg und wenn da halt genug Kohlenstoffatome auch da sind, dann kann man das in dem Gesamtlicht, das man dann bekommt, als kleinen Tipp, ja, also als kleinen... Ja.
Der kommt ein bisschen weniger.
Umgekehrter Buckel, also eine kleine Grube in dem Licht sehen, an einer ganz bestimmten Wellenlänge, ja, an einer ganz bestimmten Farbe, wo ich weiß, das ist die Farbe vom Kohlenstoff, da kommt ein Stückchen weniger Licht an und dann weiß ich, ha, da muss Kohlenstoff sein. Also das Prinzip ist eigentlich ziemlich simpel und irgendwie einleuchtend, aber dass das geht, brauchst du natürlich ein super, super sensitives Instrument und ein super sensitives Teleskop. Naja, das Hubble-Weltraumteleskop. Und was haben sie jetzt in dieser Studie gefunden? Neue Studie, die ist erst, ich glaube, ist eh erst im Jänner irgendwie rausgekommen ist. Der Civil Survey, auch wieder ein gutes Akronym. Civil.
Ach, das weiß ich. C4.
C4, genau. C-I-V, also lateinisch für 4. C4 ist eine Kohlenstofflinie im UV-Bereich, ja, die mit dem Hubble Cosmic Origin Spektrograph, ja, eines der neuesten Instrumente am Hubble-Weltraumteleskop, also neu, ne, mit der letzten Service-Mission 2009 installiert, ja. Also, ja, aber eines der relativ neueren Teleskope am Hubble. Mit diesem Spektrograph wurde diese C4-Linie Civil in L-Stern-Galaxien untersucht. Ja, C4 in L-Stern. Gutes Akronym, finde ich. Und was sind jetzt L-Stern? Es ist nicht so bemüht. Es ist einfach C4 in L-Stern-Galaxien, oder? Civil, ist gut. Was sind L-Stern-Galaxien? Einfach typische große Galaxien. Also dass dieses L-Stern, das kommt von der Leuchtkraftfunktion, also von der Verteilung. Wie viele Galaxien, mit welcher Helligkeit gibt es? Ja, es gibt mehr kleine Galaxien, weniger große. Dann kriegst du so eine Art Verteilung. Dieses L-Stern ist so dieser Punkt, der typische große Spiralgalaxie beschreibt. Also ganz typisch unsere Milchstraße zum Beispiel ist eine L-Stern-Galaxie. Okay. Und genau solche Milchstraßen-typischen Galaxien wurden jetzt eben in diesem Survey untersucht, durchleuchtet. Der Halo, 46 Messungen haben sie gemacht und jeweils in 20 bis 220 Kiloparsec Entfernung von der Scheibe. Also ziemlich weit draußen, ja, 20 Kiloparsec. Die Sonne ist in einer Entfernung vom galaktischen Zentrum, also in unserer Milchstraße, unsere Sonne vom Zentrum der Galaxis, 8 Kiloparsec, okay? Also 20 ist schon viel weiter weg, bis 220 Kiloparsec hinaus. Also richtig, richtig weit hinaus, ja? Und sie haben das Ganze auch in Galaxien untersucht, je nachdem, ob die eben viele Sterne gerade bilden, ob es da Sternentstehung gibt oder eben nicht. Um zu schauen, ob dieses Material, wenn es denn da ist, erst quasi vor kurzem rausgeblasen sein konnte oder ob das schon länger her sein muss, weil die Galaxie keine neuen Sterne mehr bildet oder nur wenige, dann muss das schon länger gewesen sein, ne? Dass das Material da in den Halo hinaus befördert worden ist. Ja? Mhm. Und sternbildend heißt ungefähr so, also die Grenze war ungefähr so eben bei der Milchstraße, mehr oder weniger. Ja? Dass es eine Galaxie wie die Milchstraße wäre gerade schon eine sternbildende Galaxie. Es ist keine extrem sternbildende Galaxie, aber es entstehen in der Milchstraße ja auch immer neue Sterne. Und so, das wäre gerade so die Grenze. Ja? So eine Galaxie wie die Milchstraße wäre so in der Mitte zwischen diesen sternbildenden und nicht sternbildenden großen Galaxien. Und da haben sie jetzt geschaut, ist da in diesen Halos ein Material oder nicht? Und es ist Material da.
Okay, wie viel?
Jede Menge Material ist da. Ja. Sie haben gefunden, dass es in einer Entfernung bis zu 120 Kiloparsec, also in ungefähr 400.000 Lichtjahre, falls euch das irgendwie besser da ins Hirn reingeht, von der Scheibe entfernt, Material in bis zu 400.000 Lichtjahren von der Scheibe entfernt. Okay, das ist also der Durchmesser der Milchstraße ungefähr 100.000, je nach Definition, ja, Größenordnung, 100.000. Also viermal der Durchmesser von der Sternenscheibe hinaus in den Halo findet man Material. Und vor allem ist es in dieser Studie einer der ersten richtig konkreten Nachweise von Kohlenstoff. Ja. Man hat im Halo von Andromeda auch schon, glaube Sauerstoff und Silizium gefunden. Das war auch erst vor ein paar Jahren. Und sie haben dezidiert nach dem Kohlenstoff gesucht. Ja. Aber sie haben den Kohlenstoff definitiv gefunden. Und zwar in einer riesigen Entfernung von der Sternenscheibe und deutlich mehr bei den Galaxien, die neue Sterne bilden, als bei den Galaxien, wo gerade keine oder sehr, sehr wenig neue Sterne entstehen.
Also wir haben Kohlenstoff gefunden in dem Halo von diversen Galaxien. Also das, was du vorhin erklärt hast, das stimmt also so. Sterne schleudern Zeug raus und das ist da draußen und das kommt auch wieder zurück. Also das haben wir jetzt gefunden, dass es da ist. Und zwar umso mehr, je mehr Sterne in der Galaxie gerade entstehen. Jetzt genau. Frage ich mich und ich nehme an, die Leute, die es geforscht haben, haben sie das auch gefragt und deswegen kannst du eine Antwort drauf geben. Jetzt frage ich mich, was ist die Ursache, was ist die Konsequenz? Sind mehr Sterne entstanden, weil dort mehr Zeug reingefallen ist von oben in die Scheibe oder ist mehr Zeug in die Scheibe rausgeschossen worden, weil dort mehr Sterne entstehen?
Sowohl als auch.
Na geh.
Naja, es bedeutet einfach, das ist mit dem intergalaktischen Förderband gemeint, es bedeutet einfach, dass in einer Galaxie, in der Sterne entstehen, natürlich durch die Sternentstehung selber dieser Kreislauf, dieses Förderband in Bewegung kommt. Okay? Die Sternentstehung ist der Motor der Recyclingfabrik. Ja?
Eigentlich ist die Sternentstehung der Anlasser für den Motor, weil der Motor ist ja die Supernova, die sterbenden Sterne.
Okay, ja, okay. Aber wenn man Sternentstehung hat, hat man auch Supernova.
Ja, klar,
weil
ja.
Sterne, die als Supernova explodieren, sind gerade erst entstanden. Das heißt, nur in Galaxien, wo du aktuell Sternentstehung hast, können auch eigentlich genug Supernovae sein. Okay, das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt, der vielleicht nicht ganz so klar war. Ja? Der Zusammenhang mit dieser Sternentstehung ist der, dass wenn die Sternentstehung schon länger her ist, dann hast du auch keine Supernovae mehr, weil die nur nach ein paar Millionen Jahren oder so eines Sternenlebens, eines fetten Sternenlebens überhaupt passieren. Und wenn das schon jetzt irgendwie 100 Millionen Jahre her ist, dass da ein Ausbruch an Sternentstehung war, dann gibt es da keine Supernovae mehr, weil die sind alle schon passiert. Und dann kann dieser Motor, der durch die Supernovae da in Gang gesetzt wird, auch nicht mehr funktionieren. Dann kann das Förderband nicht mehr funktionieren und dann kommt kein frisches Material mehr hinunter. Und natürlich wird quasi die neue Sternentstehung, also die Art und Weise, wie Sternentstehung in Gang gesetzt wird, auf kleinerer Skala ist immer noch irgendwie ein Hot Topic der Forschung. Wir wissen schon mehr oder weniger, wie es geht, aber immer so die Details. Ne? Der Hund steckt immer im Detail. Aber es ist schon so, dass dieser Kreislauf dazu beiträgt, das Funktionieren, das Bewegen, ja, des Materials dazu beiträgt, dass neue Sterne auch tatsächlich entstehen. Ja, wie man es sieht bei Galaxien, denen ihr Halo irgendwie entweder brutal entrissen wurde durch tatsächlich die Gezeitenkräfte einer Kollision oder in einem Galaxienhaufen, die haben auch keine Sternentstehung mehr. Ja? Also dieser Halo, die Anwesenheit und Ungestörtheit im Sinne von außen dieses Halos, die bewirkt schon, dass auch in der Galaxie da fröhlich irgendwie immer Sterne entstehen können. Es kann auch sein, dass wenn irgendwie von außen jede Menge neues Material irgendwie kommt, durch den nahen Vorbeiflug einer anderen Galaxie zum Beispiel, ja, dass dann auch Sternentstehung getriggert wird, aber meistens eben in einer einmaligen, ja, in einer burstartigen Geschichte. Also dann kommt es zu ganz viel Sternentstehung und dann wird jedes Material rausgeschleudert, warm, aber es ist nicht dieser kontinuierliche Kreislauf, den wir brauchen, um die Galaxie langfristig jung und am Leben zu erhalten. Okay? Also das ist irgendwie so der Zusammenhang. Dieses gigantische Mega-Förderband, es ist essentiell für die Entwicklung der Galaxie und der Entwicklung der Sterne in der Galaxie und eben auch für die Entstehung von Planeten und Leben darauf. Ja. Das heißt, ich meine, wenn man sich's vorstellt, wenn man mal tief Luft holt, ja, der Sauerstoff, den man da gerade einatmet, der war mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit oder zumindest ein Teil davon war mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit vor 1 bis 2 Milliarden Jahren oder gut, na, da ist schon länger her, weil, na, wie auch immer, vor einiger Zeit im intergalaktischen Raum draußen. Okay? Das Zeug, was unsere Körper ausmacht, ist weit gereist. Das ist tatsächlich fast, wenn man sagt, wir sind aus Sternenstaub. Wir sind eigentlich aus Galaxienstaub, okay? Also es ist irgendwie diese Zusammenhänge, ja, diese riesigen Kreisläufe, die sich auf unser Leben, auf unsere Existenz auswirken. Das ist schon richtig arg, oder?
Es ist total arg. Also, es ist ja alles arg im Universum, aber ja, aber ich mache das ja auch immer, wenn ich so Vorträge halte, erzähle ich ja auch immer, wo uns das im Alltag trifft. Der Kohlenstoff auch im Bier, der zum Beispiel oder in jedem beliebigen anderen Getränk, das man so trinken möchte, aber dass da bestimmte C14 Kohlenstoffatome drin sind, die nur deswegen drin sind, weil irgendwo ein schwarzes Loch in Milliarden Lichtjahren Entfernung Strahlung weggeschleudert hat, die dann irgendwann auf unsere Atmosphäre getroffen ist und dann ist dieses Kohlenstoffatom so geworden, wie es ist und dann ist es in der Pflanze gelandet und dann ist es im Bier gelandet. Also diese Einflüsse, die da passieren, dass eben ein Teil von dem Staub, der da draußen rumliegt, aus dem interplanetaren Raum kommt und älter als die ganze Erde ist, das, was uns umgibt und was wir sind, irgendwie mit diesem 14 Milliarden Jahre alten Ding zu tun hat und alles, was in diesem 14 Milliarden Jahre alten Universumsding passiert ist, auf die eine oder andere Art mit dem zu tun hat, was jetzt mit uns Menschen aktuell passiert.
Ja, nämlich ganz konkret, ne? Nicht irgendwie nur so. Ja, das ist total arg. Aber man nimmt mal einen Schluck vom Bier und denkt sich, die Atome da drinnen haben sich schon mal die Milchstraße von oben angeschaut, oder?
Das Wasser drin ist, das sind geschmolzene Asteroiden, die vor vielen Jahren auf die Erde gefallen sind.
Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr, bevor wir dann irgendwie zu den Fragen weitergehen, jetzt mal eine kurze Trinkpause machen und euch irgendwie einen schönen Cocktail zusammenmischen aus Asteroidenwasser und Galaxie von oben angeschauten schwereren Elementen, was auch immer, in welcher Form auch immer ihr möchtet. Abhängig von der Tageszeit, zu der ihr das hört vielleicht, ja. Aber es ist schon krass. Und natürlich ist es auch so, dass diese Gasreservoire, diese Atmosphären der Galaxien ja zusammenhängen. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, zum Beispiel die Andromeda-Galaxie, unsere Nachbargalaxie, die ja auch einen riesigen, noch wesentlich größeren Gashalo hat als die Milchstraße, vermutlich, weil sie auch ein bisschen größer ist als die Milchstraße. Der reicht in unseren Halo schon hinein, ja, die überlappen sich schon, diese Gashalos. Irgendwie fällt mir das Wort Halos, der Plural fällt mir schwer heute, ich will immer Hali sagen, aber na, wie auch immer. Die überlappen sich, die hängen zusammen, die vermischen sich schon, okay? Wenn man sich die Andromeda-Galaxie am Nachthimmel anschaut, jetzt wird es schon langsam knapp, aber man kann sie gerade noch sehen, irgendwie, bevor sie dann auch im Sommerhalbjahr wieder nicht mehr zu sehen ist. Wenn man sich die anschaut und sich vorstellt, da ist ein riesen Halo drumherum, ja, der Halo oder Andromeda, wenn wir den sehen könnten, wäre er dreimal so groß wie der große Wagen. Okay? Am Himmel.
Andromeda SUV.
LKW vielleicht eher, ja. Und er toucht schon unseren Halo, also die sind schon in Kontakt miteinander und tauschen sich dadurch natürlich auch aus, ja. Das heißt, wir waren nicht nur schon, weißt du, in Sternen, wir waren nicht nur Milchstraße von oben, vielleicht waren wir sogar schon in der Andromeda-Galaxie oder gut, das ist jetzt vielleicht nicht jetzt 5 Milliarden Jahre schon her, aber es hängt alles zusammen.
Ja, das ist etwas, wenn, ja, man kann, mir fällt auch nichts ein.
Das macht einen so sprachlos, oder? Geh mal einfach zu den Fragen über. Wir haben nämlich auch ein paar Fragen bekommen, die damit zusammenhängen, mehr oder weniger. Eine Frage hängt definitiv damit zusammen, nämlich die Frage von Jochen, die er uns per E-Mail geschickt hat an fragen@dasuniversum.at. Tut das doch auch, wenn ihr Lust habt. Ja? Jochen fragt uns eine sehr interessante Frage, ja, die damit zu tun hat, wie alt denn unsere Elemente sind, okay? Also genau dieses Thema, ja. Wo waren die schon vorher? Wo kommen die her? Und Jochen sagt, dass sich ja das Sonnensystem vor 4,5 Milliarden Jahren gebildet hat und so weiter und das Material eben aus der Sterngeneration davor kommt. Ja, genau. Und er fragt sich jetzt, könnte tatsächlich Gestein aus Vorgängerplanetensystemen in unserem Sonnensystem sein? Könnte das, so habe ich die Frage verstanden zumindest, könnte das tatsächlich überlebt haben? Als Gestein, also könnten da irgendwie, weiß ich nicht, jetzt Asteroiden oder Planetenbruchstücke eines vorangegangenen Planetensystems irgendwie noch in unserem Planetensystem übrig geblieben sein?
Nicht nur könnten, Jochen, sondern die sind. Also die gibt's und du kannst dir sogar anschauen gehen. Also ich weiß zumindest einen Ort, wo du dir genau dieses Ding anschauen kannst. Material von vor der Entstehung des Sonnensystems. Weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, Ruth. Du warst zumindest mal schon an diesem Ort.
Im Naturhistorischen Museum.
Ganz genau, da gibt's das. Da gibt's sogenannte präsolare Diamanten oder präsolare Minerale oder präsolare Körner. Ist alles dasselbe. Oder Sternenstaub kann man auch sagen dazu. Das sind wirklich ja winzigste Kristalle, die man eigentlich nur mit dem Mikroskop sehen kann. Und das ist wirklich Zeug, das kann man durch so spektroskopische Untersuchungen und so weiter feststellen, das ist Zeug, das aus der Zeit von vor dem Sonnensystem ist. Es ist genau Zeug, das irgendwelche ja Supernova-Explosionen von irgendwoher durch die Gegend geschleudert haben. Und dass sich dann, das war Teil dieser großen Wolke, aus der das Sonnensystem entstanden ist. Und das ist wirklich noch Material, das halt quasi von noch ursprünglich ist, nicht verändert worden ist, noch übrig ist von vor der Entstehung des Sonnensystems. Also es liegen jetzt keine halben Planeten irgendwo rum oder irgendwelche Asteroiden oder sowas. Kann es auch möglicherweise geben. Will jetzt nicht ausschließen, aber wie gesagt, Material von vor dem Sonnensystem, das gibt's. Und im Naturhistorischen Museum in Wien, da kann man sich das anschauen. Da haben sie ein Asteroid, bin ich winzig, ist eine Lupe drüber, dass du es sehen kannst, aber da kann man sich's anschauen geben, wenn man möchte.
Und das sind so klein, das wusste ich auch nicht, dass das gibt im Naturhistorischen Museum.
Du siehst halt so ein kleines schwarzes Körnchen, das war's.
Also alles klar. Also das sind nicht Diamanten, so wie man sich's vorstellt, auf einem schönen Ring, die so schön glitzern und so, sondern Kohlenstoff.
Ja, also Mineral hat ja.
Bröckchen.
Ja, die haben okay. auch Kohlenstoffbröckchen, wenn man so will.
Ja, 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 eh.
Muss nicht alles mit Kohlenstoff sein, gibt aber hier ohne Kohlenstoff, aber ja, die Dinger gibt's.
Cool. Und die sind dann auf der Erde tatsächlich einfach als Asteroiden auch gelandet? Oder
ja, also die im Inneren von Asteroiden, die musst du da rauspräparieren aus einem Asteroid.
Okay. Das heißt, man muss sich trauen, einen Asteroid auch mal aufzuschneiden und irgendwie zu zertrümmern und schauen, was da drinnen ist. Ja?
Genau, aber das macht man ja regelmäßig.
Nicht nur ehrfürchtig anschauen, sondern genau.
Ja, aber die Leute, die da forschen, die machen das ja auch.
Ja, es ist extrem cool. Also ich wusste, dass es das gibt, aber ich wusste nicht, dass das sowas tatsächlich auch schon auf der Erde ausgestellt ist. Und nicht nur auf der Erde, sondern in Wien. Wahrscheinlich woanders ja, auch. Ja. Ja.
Aber von Wien weiß ich es, ja. Da war ich schon, habe es gesehen.
Die sonstigen Orte, an denen es präsolares Material zu sehen gibt, müsst ihr selber herausfinden. Oder ihr kommt einfach mal nach Wien und schaut euch das da an. Und Jochen hat dann noch eine Zusatzfrage, weil er denkt sich auch, Moment mal, aus diesem Gasnebel, aus dem unsere Sonne da geboren ist, das sind doch auch andere Sterne entstanden. Und das müssten doch Sonnenschwestern sein und ob man die kennt und ob man da überhaupt schon mal danach gesucht hat?
Ja, hat man und nein, wir haben noch keinen gefunden.
Also keinen dezidiert ganz bestimmt. Man hat schon einige gefunden. Ja, genau. Ja, natürlich sind da andere Sterne entstanden. Sterne entstehen nie allein. Es entsteht nie ein Stern aus einem Nebel, oder? Es ist, glaube ich, noch nie ein Stern ganz alleine entstanden. Das geht irgendwie physikalisch nicht. Weil wenn da genug Material ist, dass ein Stern entstehen kann, dann entstehen da daneben auch andere, ja. Also das ist physikalisch gesehen jetzt nicht so, dass ein einzelner Stern da irgendwie entstehen kann. Und natürlich gibt es sehr viele Sonnengeschwister, die sind dann alle so langsam, ne, durch ihre gering unterschiedliche Eigengeschwindigkeit dann doch auseinandergedriftet. Und ja, man sucht danach, man hat einige auch schon gefunden, einige Kandidaten, sagen wir jetzt mal so, wo man sieht, ja, die haben eine sehr, sehr ähnliche Zusammensetzung wie die Sonne. Aber die Sache ist die, dass man die Zusammensetzung der Sterne so präzise und so genau noch nicht bestimmen kann. So genau, wie man müsste, um zu sagen, ja, das ist genau aus der gleichen Wolke wie die Sonne.
Das geht nicht, ja. Und wie gesagt, es muss noch mehr. Du musst halt eben erstmal einen finden mit der genauen Zusammensetzung. Du musst einen finden, wo das Alter passt natürlich. Du musst halt irgendwie ziemlich so alt wie die Sonne sein. Und Bewegungszuschub muss auch passen, dass du sagen kannst, okay, der ist jetzt nicht von ganz irgendwo hergekommen, sondern ungefähr von da, wo wir mit der Sonne früher waren und so. Und ja, kann man alles suchen, sucht man auch. Aber es gibt dann verdammt viele Sterne da draußen. Und wenn du, Jochen, das genau wissen willst, HD 162826 ist einer der guten Kandidaten, 110 Lichtjahre weg von uns.
Also eh noch ziemlich nah dran, gell? Wenn man sich denkt, wie oft die Sonne schon die Runde um die Milchstraße gemacht hat, seit ihrer Entstehung, ne? So 4-mal pro Milliarde Jahre, also so an die 20-mal.
Ja.
Das ist, also da könnten die Geschwister auch schon ganz woanders sein. Gut, jetzt gar nicht auf der anderen Seite der Milchstraße nicht, aber da ist jetzt 100 Lichtjahre eigentlich schon, die sind noch in Kontakt geblieben, sagen wir mal so.
Habe ich gesagt, eindeutig rausfinden werden wir es nicht. Eben tut sie es, aber wir werden sie vermutlich nie eindeutig identifizieren.
Oder zumindest, naja, nie.
Ja, gut, also, nie ist zu viel, aber.
Noch ein bisschen nicht. Also braucht man wahrscheinlich das Owl dazu, das leider gecancelt wurde, das Overwhelmingly Large Telescope, so ein 100 Meter Durchmesserspiegel oder sowas, ja, da ging das schon. Naja, also ja, Jochen, aber leider noch nicht. Klar, Gerhard hat auch eine Frage hineingeschickt. Ich habe immer noch so Anglizismen, das ist furchtbar. Gerhard hat uns eine Frage geschickt, die mit dem 100. Geburtstag der Extragalaktik mit Hubble zu tun hat, nämlich mit der Hubble-Konstante. Und der Expansion des Universums. Und Gerhard hat in einem Vortrag gehört, dass ja in der Milchstraße, quasi innerhalb der Milchstraße, keine Expansion stattfindet. Also dass der Raum nicht expandiert, weil ja die Gravitation, also die Anziehung aller Sterne aneinander und so, dem entgegenwirkt. Ja? Und er fragt sich jetzt aber, wenn das so ist, dann heißt das doch, dass die Hubble-Konstante sowieso nicht überall gleich ist, sondern immer von der Gravitation, die in dem Gebiet, das man sich anschaut, abhängt und einfach sowieso überall anders ist im Universum. Wo ist also das Ding mit dem ganzen Hubble-Tension und so weiter und so fort? Ja, Gerhard, ja, natürlich. Also irgendwie schon, aber es ist sowieso, also innerhalb der Milchstraße und innerhalb der Galaxien und oft auch zwischen Galaxien, zwischen Nachbargalaxien, gibt es keine Expansion, weil die Gravitation, obwohl sie so schwach ist, immer noch stärker ist als die noch viel schwächere, noch viel langsamere Ausdehnung des Raums. Ja. Und was man mit der Hubble-Konstante, mit diesem H0 meint, ist auch nicht die tatsächliche lokale Expansion in unterschiedlichen Gebieten, sondern die Idee der Expansion ganz allgemein. Okay? Also wenn man quasi jetzt über ein größeres Volumen, das ist also immer noch lokales Universum, aber schon so die nächsten Galaxienhaufen, Superhaufen und so weiter, wenn man da jetzt drüber mittelt, sagen wir mal, dann bekomme ich eine durchschnittliche lokale Expansion. Das ist dieses H0. Das ist quasi jetzt expandiert das Universum so und so schnell. Ja. Und das kann ich mir ausrechnen, indem ich mir anschaue, wie schnell eben bewegen sich die anderen Galaxien von mir weg, abhängig von ihrer Entfernung. Oder ich kann es quasi zurückrechnen von den Bedingungen, die am Anfang des Universums geherrscht haben, die wir im kosmischen Hintergrund sehen können. Und da komme ich eben auf die unterschiedlichen Werte. Ja. Die unterschiedlichen Werte für diese gemittelte lokale Expansionsrate. Ja. Und dass die natürlich jetzt ganz lokal anders ist, weil natürlich da Galaxien sich anziehen. Aber es geht auch eigentlich bei der Expansion nicht jetzt um die Entfernungsgeschwindigkeit der Galaxien relativ zueinander, sondern eben um die darunterliegende Expansion des darunterliegenden Raums, ja, in dem die Galaxien eingebettet sind.
Das ist eine
verständliche Erklärung.
Ja.
Also Gerhard, sag Bescheid, wenn das immer noch nicht klar ist, aber es geht um keine tatsächlich beobachtete Größe im Sinne von so ist es da, sondern um eine Art gemittelte Geschichte. Ne? Okay, und dann hat Andreas noch eine Frage, eine auch sehr interessante Frage, und zwar zur Struktur von Galaxien, wie wir sie sehen. Andreas fragt sich, wenn wir eine Spiralgalaxie sehen, das sehen wir da immer in einem Winkel, ne? In einem Winkel auf ihrer Scheibenebene. Also die sind alle eigentlich natürlich rund, aber wir sehen sie so ein bisschen mehr von der Seite. Und dann ist es ja so, dass das Licht von der hinteren Seite der Scheibe deutlich länger unterwegs zu uns ist als das von der vorderen. Also wir können eine Galaxie quasi nicht gleichzeitig sehen, sondern wir sehen sie eben zu verschiedenen Zeitpunkten. Und er fragt sich, wie sich das jetzt auf die echte Struktur der Galaxien auswirkt, weil die können wir ja eigentlich nicht wirklich sehen, ja, und ob Galaxien anders ausschauen würden, wenn wir sie tatsächlich gleichzeitig sehen können.
Ich glaube nicht dramatisch viel, weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass die weit entfernt ist, dann ist die ja mindestens ein paar Millionen Lichtjahre weit weg. Also die Andromeda ist 2,5 Millionen Lichtjahre weit weg und alle anderen sind noch weiter entfernt. Und so eine Galaxie hat einen Durchmesser von ein paar 100.000 Lichtjahren, sagen wir 100.000. Und wenn die halt geneigt ist, dann ist der Abstand zwischen dem uns nächsten und uns fernsten Punkt, ja, halt irgendwie, keine Ahnung, Viertel, die Hälfte davon, also ein paar 10.000 Lichtjahre und ein paar 10.000 auf ein paar 100 Millionen Jahre Unterschied. Ich glaube nicht, dass es einen dramatischen Unterschied macht.
Nein, vor allem, weil auch die Drehgeschwindigkeit zum Beispiel von Galaxien ja irgendwie sehr, sehr langsam ist. Also das ist im Grunde wurscht, ja, wenn du dir denkst, der Durchmesser jetzt, ich meine, bei der Milchstraße ist es wahrscheinlich noch am wenigsten wurscht, weil da ist der Unterschied quasi relativ gesehen noch am größten. Wenn wir quasi Sterne von der anderen Seite der Milchstraße beobachten, mehr oder weniger, dann ist das natürlich, da muss man das mit einberechnen, wo die mehr oder weniger wirklich sind. Es gibt halt kein wirklich und kein gleichzeitig im Endeffekt. Das ist die Moral von der Geschichte. Aber es macht für die Struktur der Galaxien eigentlich keinen Unterschied, weil der Unterschied, ja, wenn man jetzt sagt, das sind vielleicht irgendwie 10.000, vielleicht sollen es 100.000 Lichtjahre sein, den Unterschied ausmachen. Eben, wenn du das auf eine Entfernung von Millionen oder sogar mehr Lichtjahren dann dir anschaust, der Unterschied, das ist dann, das fällt dann nicht ins Gewicht. Und in der Zeit, die das Licht quasi von der einen Seite der Galaxie zur anderen braucht, hat sich die Galaxie auch nicht wirklich bedeutend weiter bewegt, weil sie dann doch sehr langsam rotieren im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit. Ja, das Licht ist halt einfach doch schnell genug, als dass es uns die Information dann noch ziemlich mehr oder weniger zeitnah liefert, bevor sich da viel durch die eigene Bewegung auch verändert hat.
Bevor du dir Sorgen machst, Andreas, dass das vielleicht doch anders sein könnte, wir können ja auch die Bewegung von Galaxien im Computer simulieren und das schaut genauso aus wie das Zeug, was wir am Himmel in echt sehen. Also da kann kein so großer Unterschied sein.
Genau, ja. Aber ich fand seine, so vom Gedanken her, fand ich es eine sehr gute Frage. Yeah. Und sehr interessante Frage. Ja. Also danke dafür.
Ja, und wenn ihr auch interessante Fragen habt und gut durchdachte Fragen oder auch weniger gut durchdachte Fragen, wir nehmen alles an Fragen, was kommt, dann schickt sie uns an fragen@dasuniversum.at. Dann können wir sie lesen und vielleicht auch irgendwann beantworten. Womit wir jetzt bei der Rubrik Science Frames angekommen sind, wo Evi uns was über Science Fiction erzählen wird. Und das Thema heute wird auch näher ein bisschen, ganz ein bisschen, nein, ich gar nicht, aber ein bisschen kann man sagen, mit dem zu tun haben, was wir jetzt gerade geredet haben. Es wird auch um Zeit gehen und um komische Dinge, die bei der Zeit passieren.
Mhm.
Herzlich willkommen bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
Hallo.
Und bevor wir anfangen, sage ich noch ganz kurz etwas und nutze die Gelegenheit, dass wir diesen Teil später aufzeichnen als den restlichen Teil des Podcasts und sage etwas kurz zur drohenden Asteroideneinschlagsgefahr, die wir ja im Hauptpodcast nicht behandelt haben, weil wir den erst aufgenommen haben, einen Tag bevor die Geschichte mit diesem einschlagenden, möglicherweise einschlagenden Asteroid in die Medien gekommen ist. Ich habe dazu etwas geschrieben, das verlinke ich in den Shownotes, da könnt ihr nachlesen, was da jetzt ist mit diesem Asteroid, der angeblich im Jahr 2032 einschlagen könnte. Es ist nicht so dramatisch, wie es klingt, beziehungsweise es ist nicht so dramatisch, wie es klingt, wenn man es dramatisch erzählt. Also es besteht eine gewisse Chance, dass so ein Asteroid einschlägt, aber es ist kein Weltuntergang und man muss jetzt nicht in Panik verfallen. Mehr hört ihr dann in der nächsten Podcast-Folge, beziehungsweise könnt ihr in dem Artikel nachlesen, den ich geschrieben habe. Und jetzt kommen wir zur Science Fiction mit Evi, in der es nicht um Asteroideneinschlagsfilme geht.
Ja, ich habe heute nämlich was anderes mit. Und zwar eigentlich zu meinem Lieblingsthema in der Science Fiction. Und zwar geht es wieder mal um Zeitreisen, weil ich habe nämlich einen sehr interessanten Film entdeckt, den ich unbedingt jetzt mal besprechen wollte, den wir uns vor nicht allzu langer Zeit angesehen haben. Und zwar ist das ein irisch-britischer Film und zwar heißt der Lola. Mhm. Und der ist von 2022, hat eine angenehme, sympathische Filmlänge von nur 79 Minuten.
Ja.
Das ist etwas, was dir ja immer sehr entgegenkommt, oder?
Gutes.
Der Film ist insofern interessant, weil er in so einem Found-Footage-Stil gedreht worden ist. Also laut Wikipedia ist es eine Sci-Fi-Mockumentary, also so halb dokumentarisch. Ja, also eben, es ist in diesem Found-Footage-Stil, also als hätte man da eben so Filmrollen gefunden, die halt dann diesen Film erzählen. Ja, worum geht's ganz kurz? Also er spielt in England 1940 während des Zweiten Weltkrieges. Wir sind da bei zwei Schwestern, Tom und Mars, die in einem abgelegenen Haus alleine auf dem englischen Land leben. Und die eine von den beiden Schwestern ist sehr talentiert. Die erfindet dann auch so eine Maschine namens Lola, die es ihnen jetzt eben ermöglicht, Radio- und Fernsehsignale aus der Zukunft zu empfangen. Also es ist jetzt insofern eine Zeitreise Geschichte, dass sie eben nicht selbst durch die Zeit reisen, sondern Signale aus der Zukunft empfangen. Also sie sehen dann Fernsehsendungen, sie hören sich Musik dann an aus zukünftigen Jahrzehnten, werden Fans von David Bowie und Bob Dylan. Also mir hat das gleich dann der Soundtrack sehr gut gefallen. Aber es bleibt natürlich nicht so harmlos, weil es ist der Zweite Weltkrieg und es beginnen dann eben auch die Bombenangriffe und das alles. Ja, da entdecken sie ein bisschen das Potenzial natürlich auch, was das jetzt heißt, wenn sie diese zukünftigen Nachrichten empfangen und sie arbeiten dann mit dem Militär auch zusammen, beginnen dann Zivilisten vor bevorstehenden deutschen Luftangriffen zu warnen und so Leben zu retten. Aber wie es eben bei diesen Zeitreisegeschichten gerne ist, auch wenn man versucht, da einen guten Einfluss zu haben oder etwas im Guten zu tun, geht irgendwas schief. Es ist dann so, dass die Nazis natürlich irgendwie Großbritannien dann besetzen. Es läuft darauf hinaus, dass David Bowie nicht mehr in der Zukunft zu hören ist und sie eigentlich alles so ein bisschen verschlimmbessert haben. Das ist halt so ein klassisches Was-wäre-wenn. Also mir die Geschichte hat mich so ein bisschen erinnert auch an die Geschichte von Stephen King, das Attentat, wo der Zeitreisende so ein Loch durch die Zeit findet, zurückreist und das Attentat auf Kennedy verhindert und damit dann aber eigentlich eine sehr schreckliche Zukunft für sich selber dann gestaltet. Also, und das hat mich ein bisschen an das erinnert.
Es ist ein interessanter Film, aber abgesehen von der Tatsache, dass die halt eine Maschine bauen, mit der man in die Zukunft schauen kann, ist es jetzt, würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt so der klassische Technologie-Science-Fiction, weil, wie gesagt, wie diese Maschine funktioniert, da wird kein Wort drüber verloren, wie das alles funktionieren soll, dass man da einfach so ein Ding sie baut, wo man dann Fernsehen aus der Zukunft schauen kann. Also das darf man sich nicht erwarten, dass man da jetzt irgendwie so Technik, Wissenschaft präsentiert bekommt, aber ja, man macht sich Gedanken darüber, was wäre, wenn wir in die Zukunft schauen könnten.
Also ich finde den Ansatz ganz interessant, auch wie sie es gemacht haben, aber es war dann zum Schluss dann wieder dieses klassische, ja, dass halt dann natürlich doch auf die eine oder andere Weise halt so ein Zeitreise-Paradoxer entsteht, was man halt dann, also eigentlich wenn man über jeden Zeitreisefilm länger nachdenkt, kommt man halt auf früher oder später auf den Gedanken, dass, okay, wenn es jetzt aber so ist, dann hätte das und das dann eigentlich nicht mehr sein dürfen oder dann kann das nicht mehr sein. Und also auf diese, ja, diese Unmöglichkeiten, diese Widersprüche, die irgendwie so zwangsläufig auftreten bei Zeitreisen.
Ja, weil Zeitreisen unmöglich sind.
Naja, das muss es ja nicht unbedingt heißen. Das ist ja auch nicht bewiesen. Das ist ja das, was ja Stephen Hawking beweisen wollte, indem er ja gesagt hat oder die Hypothese aufgestellt hat, dass es eben so diese Schranke gibt, dass Zeitreisen einfach nicht möglich ist. Das hat man aber auch nicht beweisen können. Also
das, was bei Zeitreisen, zumindest Zeitreisen in die Vergangenheit, halt der Fall ist, ist halt immer das Problem, dass du irgendwann mal Ursache und Wirkung nicht mehr abgeglichen kriegst. Mhm. Und das halte ich schon für einen sehr, sehr starken Hinweis darauf, dass das alles nicht funktioniert, weil wenn das Universum nicht mehr kausal funktioniert, naja, dann ist es kaputt.
Das sind gerade diese kausalen Schleifen, die eben Probleme verursachen, ja, dass dann Ursache-Wirkung nicht mehr klar definiert ist und dann diese Paradoxe entstehen. Ob das jetzt ein Hinweis darauf ist oder nicht, ja, es gibt da halt mehrere auch Lösungsansätze und Vorschläge, wie man diese Paradoxe ja umgehen kann oder sie vielleicht erklären kann. Ich glaube, die bekannteste ist ja diese Multiversum-Theorie, also diese Viele-Welten-Theorie.
Ja, bin ich auch kein Fan von.
Dass man halt mit den Zeitreisen neue parallele Zeitlinien erschafft, ja, oder Parallelwelten. Die andere ist, dass es in diesem selbstkonsistenten Universum ja so ist, dass die Vergangenheit nicht verändert werden kann und die Zeitreise selbst immer schon Teil der Vergangenheit war. Also das ist eigentlich so ein bisschen dieser Determinismus.
Ja, aber das kann auch nicht sein, weil wir sehen nirgendwo Leute, die aus der Zukunft in die Vergangenheit gereist sind zu uns.
Ja, genau. Die geben sich vielleicht dann nicht zu erkennen.
Naja, aber...
Natürlich, ich weiß schon, was du meinst, ja. Es ist ja interessant, weil ja an und für sich sind ja, also laut allgemeiner Relativitätstheorie, ist ja theoretisch, sind ja so geschlossene zeitartige Kurven möglich, die ja eigentlich Zeitreisen ermöglichen. Das ist ja das, wo ja da auch immer wieder geforscht wird oder nachgedacht wird oder gerechnet wird, je nachdem,
ja. Ja, aber nur in dem Universum, das nicht so ist wie unser Universum. Das ist ja die Geschichte, die Gödel mal erforscht hat mit diesem rotierenden Universum, wenn das Universum rotiert und irgendwie, keine Ahnung, die Masse gleich verteilt ist, keine Ahnung, irgendwie, du musst ein Universum dir basteln, das definitiv nicht unser Universum ist, dann gibt es diese komischen zeitartigen Schleifenkurven.
Ja, natürlich, man kommt da sehr schnell in so Raumzeitgeometrien und solche Sachen hinein, die dann halt die und die Bedingungen haben müssen, damit das irgendwie funktioniert und sonst funktioniert es nicht. Ja. Ich habe jetzt aber ein ganz interessantes neues Paper gefunden, das ist vom letzten Jahr, kanadisches und amerikanisches Paper und das hat den spannenden Namen Time Travel Paradoxes and Entangled Timelines und das hat mich jetzt gecatcht. Ja. Da habe ich gedacht, ach, endlich mal ist es jetzt praktisch, dass ich eine Vorlesung in Quantenphysik gemacht habe, plus Prüfung, und haben mir das genau angeschaut. Und die haben tatsächlich, finde ich, einen sehr interessanten Ansatz geliefert, wie man solche Paradoxe vielleicht umgehen könnte. Und zwar, die setzen zwar jetzt auch auf dieses Multiversum, auf diesen Ansatz, dass eben so parallele Zeitlinien entstehen, aber bei ihnen sind sie jetzt nicht in dem Sinne parallel, dass quasi eine neue Zeitlinie entsteht. Also da haben sie auch gemeint, dass das ja auch viele Fragen aufwirft, dieses wann und warum sollte so eine neue Zeitlinie entstehen? Und wenn dann halt dieses neue Universum entsteht, wo kommt denn da dann auf einmal alles her, diese ganze Materie? Also so etwas aus Nichts dann entsteht, ist ja auch ein bisschen seltsam.
Genau.
Und jetzt haben sie aber basierend auf diesen Ansatz aber mit diesen Multiversen und den Zeitlinien sich überlegt, ein neues Modell, das Entangled Timelines beinhaltet, als verschränkte Zeitlinien. Und das finde ich ganz interessant, weil sie da kein neues Universum schaffen, ja, sondern bei ihnen ist eben dieser verschränkte Zustand jetzt zwischen dieser Zeitmaschine und der Umgebung der Zeitmaschine und dann entsteht kein separates Universum, sondern mehr so ein separater Term, der eben so eine Superposition, also in der Quantenphysik, in der Quantenmechanik hat man immer diese Superpositionen, diese Überlagerungen, wo eben mehrere Zustände quasi gleichzeitig möglich sind und da hätte man dann eben so eine Superposition von so einem Gesamtquantenzustand von einem Universum. Also du hast dann diesen Zustand, so wie wir es erkennen von Schrödingers Katze, also tot und lebendig, hättest du dann quasi in diesem Moment eben auch so dieses klassische Qubit-System, also so ein Zwei-Zustand, Ja-Nein-System und da wäre es Vergangenheit verändert und Vergangenheit nicht verändert. Und das finde ich eigentlich ein sehr interessanter Ansatz.
Ja, das ist immer die Frage, inwieweit ein Quanteneffekt in der echten Welt oder in der makroskopischen Welt relevant ist, weil Quanten geht mit kleinen Dingern und sobald die kleinen Dinger große Dinger werden und so ein Universum oder so eine Welt ist ein sehr großes Ding, dann stelle ich es mir schwierig vor, wie man das Ganze dann irgendwie verschränkt kriegen will, weil das ist dann genauso wie beim Beamen, wo man auch sagt, ja, da wir verschränken da dich hier auf dem einen End mit dir auf dem anderen End und so weiter und da wirst du irgendwie so quantenmechanisch irgendwie rumgetan. Das geht mit Atomen, das geht mit kleinen Teilchen, aber mit dem ganzen Menschen geht es halt nicht. Und darum bin ich da immer skeptisch, wie das dann beim Zeitreisen funktionieren soll, weil da hast du es ja auch mit makroskopischen Systemen zu tun, die man nicht so einfach verschränken kann, weil du halt dann Trillionen Teilchen auf einmal verschränken musst. Und das kann man sich zwar ausdenken und hinschreiben, genauso wie man sich Warpantriebe und Wurmlöcher und weiß Gott noch was alles hinschreiben kann, aber ob es dann auch in der Realität existiert, da bin ich immer sehr, 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 sehr skeptisch.
Das ist einfach, weil die Systeme dann zu groß sind, also das hast du gerade gesagt. Ja. Aber es ist zumindest etwas, und das finde ich ganz interessant, dass es da halt diese Zeitlinien sind halt wirklich emergente Phänomene der Quantenmechanik. Und finde es auf jeden Fall einen sehr spannenden Ansatz. Ich habe es interessant gefunden, das jetzt zu lesen. Ja.
Na, interessant ist es auf jeden Fall. Ja. Die Frage ist halt immer nur, was man damit macht. Also ob man, ich sage jetzt nicht, ob was für Anwendungen das hat, das muss keine Anwendungen haben, aber wenn man jetzt dann sagt, ja, hier die tolle neue Arbeit zeigt uns, dass Zeitreisen möglich sind, dann ist das zu viel interpretiert. Wenn man sagt, wir haben jetzt hier was quantenmechanisch Interessantes uns überlegt, dann kann man das machen, aber machst du eh nicht. Aber wenn gibt dann genug Leute wahrscheinlich irgendwo im Internet, die dann sagen, ja, hier guckt, die Wissenschaft hat bewiesen, Quantenmechanik macht Zeitreisen möglich.
Das behaupten die ja auch nicht, sondern sie sagen ja eher, dass sie eben eine Lösung gefunden haben, diese Paradoxe zu verhindern. Ja. In der Quantenmechanik hast du ja auch die Theorie oder die, also eigentlich ist es ja fast eine Spekulation, dass ja nicht Materie durch die Zeit reisen kann, sondern aber sehr wohl Informationen, also das halt möglich wäre. Und das ist halt dann schon etwas, was ich mir dann eher vorstellen kann. Also eben das, was du auch gerade gesagt hast, also bis wirklich mit einem DeLorean durch die Zeit fahren. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch nie passieren. Aber ja, aber vielleicht, dass so Informationen oder sowas, aber eben so, wie es ja diese Teleportationen mit verschränkten Teilchen, dass solche Sachen, das könnte ich mir eher vorstellen. Ja. Aber so wie das Beamen unrealistisch ist, leider, ja, wird das wahrscheinlich genauso unrealistisch sein.
Ja, wie gesagt, vorstellen kann man eigentlich gar nicht mehr viel, aber so interessant Zeitreisen sind, für so unmöglich halte ich sie zumindest in dem Rahmen, wie sie uns in der Science-Fiction präsentiert wird, weil ich kenne keinen einzigen Science-Fiction-Film, der es geschafft hat, Zeitreisen auf eine Art darzustellen, wo man sich sagt, ja, da sehe ich jetzt keinen grundlegenden logischen Fehler drin, egal welcher Zeitreisefilm, wenn man lange genug darüber nachdenkt, kommt man immer auf einen Punkt, wo man sagt, ja, das geht so nicht.
Früher oder später zumindest kleinere oder größere, ich genieße sie trotzdem alles sehr.
Muss ja nicht alles wissen, korrekt sein, was in einem Film passiert, aber gerade bei der Zeitreise schafft es halt niemand, sich das auszudenken, so dass es wissenschaftlich korrekt ist, was, wie gesagt, für mich ein Zeichen ist, dass es nicht funktioniert.
Ja, wobei wissenschaftlich korrekt ist jetzt auch nicht ganz richtig, weil es ja...
Widerspruchsfrei.
Ja, ich würde eher so sagen, genau, ja, dass es halt keine von diesen Paradox verursacht. Ja. Wobei ich es eben interessant finde, dass man halt da sehr wohl durch mathematische Beschreibungen und Theorien Lösungen kreieren kann. Also jetzt wissenschaftlich, eben der Quantenphysik, und das finde ich durchaus spannend.
Ja, ist es auch. Und mal schauen, was wir da noch von der Forschung und von der Filmseite erwarten können. Vielleicht hat ja doch nochmal irgendjemand eine schlaue Idee und macht einen Zeitreisefilm, der keinen logischen Fehler enthält.
Ich glaube, das geht wegen der Dramatik schon nicht. Also ich glaube, so Spannung und das Ganze, das ist ja auch das, warum dann halt oft die Wissenschaft geopfert wird in den Filmen. Und ich glaube, deswegen wird es das...
Vielleicht passiert es ja doch nochmal. Und bis es soweit ist, müssen wir mit den Zeitreisefilmen Vorlieb nehmen, die wir haben. Und der, den du vorgestellt hast, war gar nicht so schlecht. Da habe ich schon sehr viel schlechtere Zeitreisefilme gesehen als den. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, euch Lola anzuschauen, dann tut das sehr gerne. Der war wirklich interessant und ist, wie gesagt, auch nicht zu lang. Ansonsten können wir jetzt hier live die Zeitreise wieder vorführen, denn wir reisen jetzt, wenn wir diese Rubrik beenden, ungefähr eine Woche zurück in die Vergangenheit, wo ihr dann wieder dem Vergangenheitsflorian und der Vergangenheitsruth zuhören könnt, nachdem ihr jetzt den Zukunftsflorian und die Zukunfts-Evi gehört habt. Also habt ihr quasi Live-Zeitreise hier im Podcast. Und wenn es jetzt zu logischen Unstimmigkeiten kommt, also wenn jetzt der Vergangenheitsflorian und die Vergangenheitsruth über Dinge reden, die jetzt nicht ganz zu dem passen, was wir jetzt hier besprochen haben, naja, dann das ist ein weiterer Beleg dafür, dass das mit der Zeitreise nicht so einfach ist.
Ich würde jetzt gerne was dagegen sagen, aber ich weiß nicht, was ihr in der Vergangenheit besprochen habt und deswegen sage ich jetzt gar nichts.
Ich könnte es wissen, aber ich habe es vergessen, weil es eine Woche her ist.
Ich wollte gerade sagen, weil wenn es keines gibt, ja, dann ist das vielleicht ein Beweis für Zeitreisen.
Ja, keine Ahnung.
Die doch möglich sind.
Ja, wie gesagt, also wenn ihr durch die Zeit reisen könnt, dann sagt uns Bescheid, kommt am besten letztes Jahr vorbei und sagt uns das, dann glauben wir euch das. Aber bevor es jetzt zu verwirrend wird, verabschieden wir uns am besten und sind gespannt, was wir in der Zukunft für Filme in dieser Rubrik hören können.
Ja, ich hoffe noch eine ganze Menge. Wir hören uns in der Zukunft, oder wie?
Genau, bis in die Zukunft, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann, tschüss.
Was ist dein Lieblingszeitreise-Paradoxon, Ruth?
Du stellst immer Fragen.
Naja, was muss ich ja fragen?
Ich weiß nicht, ich finde das, also...
Ja, was ist dein Lieblingszeitreisefilm, sagen wir es so?
ich, ich stehe nicht so auf Zeitreise.
Nicht?
Ich finde, das ist immer doof. Es ist immer irgendwas, was nicht funktioniert.
Naja.
Sie fangen dann immer so gut an und sie überlegen sich so viel. Und es ist irgendwie so, das haben wir uns überlegt, das, die Theorie, bla bla bla. Und dann ist wieder irgendein Scheiß. Wie zum Beispiel bei meiner Lieblings-Star Trek Next Generation Folge, der letzten Folge.
Mhm.
Die gestern,
ja,
heute, morgen,
ja, genau. Doppelfolge,
wo Captain,
ja,
Picard da irgendwie durch die Zeit reist und in die Zukunft, und wo sie dann in der Zukunft diese Anomalie auslösen, die dann die durch die Zeit zurückreist und dann in der Vergangenheit am Anfang der Erde die Entstehung von Leben irgendwie zusammenhaut und dann sind sie alle halt tot, weil sie nie entstanden sind. So in die Richtung. Super Folge und irgendwie es passt gut und es ist irgendwie lustig und Dings und passt. Und dann machen sie aber diesen Fehler, dass sie in der Zukunft die Anomalie zuerst nicht finden. Klar, weil sie ja dadurch erst durch ihren Scan erst verursachen. Aber dann, kurz später in der Zukunft, sehen sie doch ganz, ganz klein. Und dann denke ich mir, nein, kann nicht später in der Zukunft sein, wenn sie doch zurückreist in die Vergangenheit, die haben sie da verursacht. Das heißt, da können sie in der Zukunft auch keine kleine Anomalie sehen. Es geht nicht. Und es hat mich urgeärgert. Und also jetzt, es ärgert mich immer noch, wie ihr hört. Aber es hat mich damals als Teenager, wie ich das gesehen habe, hat mich urgeärgert, weil ich mir gedacht habe, da macht man sich so eine Mühe, um sich so eine Geschichte auszudenken. Da hat man lauter Schreiberlinge und ich weiß nicht was, die sich dann irgendwie da Sachen ausdenken und dann machen sie so einen dummen Fehler. Ärgerlich. Und darum denke ich mal, Zeitreisen sind immer blöd, weil man sich immer ärgern muss, weil irgendwas nicht passt.
Man könnte fast glauben, Zeitreisen funktionieren nicht, wenn man immer Fehler macht, wenn man davon erzählen will.
Sowas könnte man fast glauben. Meine Lieblingszeitreise ist die, die wir sowieso die ganze Zeit machen, nämlich langsam in die Zukunft.
Ja.
Halt einfach Realität.
Ja, aber wer weiß, wo wir da hinkommen? Hast du schon mal angeschaut?
Ja, aber eben drum nicht sich flüchten in irgendwelche, sondern dagegen arbeiten.
Nein, ich werde in der Zukunft eine Anomalie auslösen, dass wir in der Vergangenheit nicht mehr da sind.
Aber ja, ich meine, es gibt gute Geschichten und es ist ein gutes Thema, ist eh klar. Ja, ich weiß schon, ist eh klar. Aber irgendwie, ich weiß nicht, hat noch niemand so richtig wirklich geschafft, sich dem so zu widmen, dass man sich denkt, ja, so könnte das funktionieren, oder?
Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt auch nicht den Überblick über die komplette Zeitreise-Science-Fiction. Es gibt bessere, es gibt schlechtere. Aber ob es wirklich jemand wissenschaftlich korrekt geschafft hat, weil wir wissen ja nicht, ob es wissenschaftlich korrekt
ist. Wissenschaftlich korrekt geht's halt nicht. Ja. Naja.
Ja, die sind halt fix eingebaut, die ganzen Paradoxe. Aber ja, die Hörerschaft hat sicherlich eine Meinung dazu.
Bestimmt. Jetzt, ihr hasst mich sicher schon alle wieder.
Ach, geh.
Naja, aber apropos Zeit, wie schaut es aus mit der näheren Zukunft? Beschäftigen wir uns doch mit der näheren Zukunft.
Genau, die Leute, die dich nicht hassen, Ruth, haben die eine Möglichkeit, dir das persönlich zu sagen? Oder die dich hassen und das dringend dir persönlich sagen wollen?
Ja, du schreibst mir eine E-Mail, schickt mir einen Brief. Ich kriege dann Briefe, schickt mir Briefe. Ich kriege immer wieder auch nette Karten von euch und Dingsbriefe.
Danke. Also keine Auftritte.
Schon im Vorhinein. Doch, es gibt eine öffentliche Gelegenheit Anfang März, nämlich am 3. März gibt es eine Vorstellung in der Bücherei Seestadt beim Lesophantenfest. Das ist jetzt schon eher für das jüngere Publikum, glaube ich, gedacht. Aber schleicht euch ein, stellt urkomplizierte Fragen und lasst die Kinder sich fehl am Platz fühlen. Nein, bringt eure Kinder mit. Und es ist aber nur eine Vorstellung, gell? Also passen eh nur 25 Leute rein. Insofern ist da jetzt auch nicht so Platz für euch alle. Aber kommt vorbei, wenn ihr Lust habt. 3. März.
Ja, da ist man schnell ausverkauft bei 25 Leuten. Nicht so schnell ausverkauft, es sind andere Dinge. Wir haben, fangen wir mit unseren Sachen noch an, wir haben Live-Shows von Das Universum. 3 Stück, für die es alle noch Karten gibt. Und zwar am 17. März in Düsseldorf, am 18. März in Siegen und am 19. März in Bonn. Da könnt ihr hinkommen und dann gibt's dort tolle Sachen zu sehen und zu hören auch. Wir werden auch Dinge sagen. Wir werden nicht nur dastehen und aussehen, sondern wir werden auch Dinge sagen und zeigen.
Ja, und es geht auch um die Zeit und um die Zukunft und um die Vergangenheit und so.
Genau, und das Ende der Welt und die Rettung der Welt und vielleicht noch ein, zwei Dinge, alles die wir uns noch extra ausdenken für diese Show.
Es ist Düsseldorf ist sehr jetzt kurzfristig plötzlich, erst kurz vor Weihnachten, ne, oder sogar erst nach Weihnachten, in den Verkauf gegangen. Dementsprechend ist da noch nicht so voll. Also kommt und macht uns eine Freude mit eurer Anwesenheit, Düsseldorf.
Ja, mach das, mach das. Das ist ja auch die anderen Orte auch. Also ihr müsst nicht nur, ihr könnt auch nach Siegen kommen, ihr könnt auch nach Bonn kommen. Und alle drei Orte sind vermutlich schön. Ich war in Bonn schon mal kurz, ich war in Düsseldorf noch viel kürzer und ich war in Siegen. Nee, ich glaube, in Siegen war ich noch nie. Kommt da vorbei, dann freuen wir uns. Und wenn ihr da gewesen seid oder noch was anderes sehen wollt, oder ich denke, ich wohne in Österreich, das ist mir zu weit weg in Deutschland, dann gibt es auch anders noch die Möglichkeit, zumindest mich zu sehen. Ich bin am 28. Februar in Kirchberg am Wagram, auch in einer Bücherei, und werde dort einen Vortrag über Astronomie und Sterne und sowas halten. Mit den Science Busters bin ich am 11. März in Weiz und am 26. März in Wels. Und dann geht's nach Deutschland im April. Ich dachte, ich sage es jetzt auch gleich, dann haben wir das mal durch. Am 2. April sind wir mit den Science Busters in Erlangen, am 3. April in Jena, am 4. April in Leipzig, am 5. April in Dresden und am 6. April fahre ich allein nochmal zurück nach Jena und werde dort auch bei so einem Wissenschaftsfest auftreten und einen Vortrag halten. Alle Infos gibt's in den Shownotes, alle Tickets-Links gibt's in den Shownotes oder den einen kann ich euch live sagen, dasuniversum.live ist der Link für die Tickets für das Universum. Und ihr könnt auch schauen unter sternengeschichten.live, da gibt's Tickets für meine Sternengeschichten-Live-Tour. Die ersten beiden Shows in Frankfurt und Bremen sind aber schon ausverkauft. Erst im April, glaube ich, geht's dann weiter in Eschweiler und München, da gibt's noch Karten. Soweit zu den Veranstaltungen und dann gibt's noch andere Hinweise, die wir machen müssen. Wir haben schon gesagt, dass ihr unter frage@dasuniversum.at Fragen stellen könnt. Ihr könnt unter hello@dasuniversum.at könnt ihr uns Sachen schreiben, die wir dann lesen, die nichts mit Fragen zu tun haben. Da haben wir auch immer wieder nette E-Mails bekommen. Eine Mail, Ruth, die musst du lesen und beantworten, weil sie in einem wirklich sehr, sehr schönen, fast schon Rutschen-Denglisch geschrieben ist. Von Anthony, der Deutsch schreibt, und aber auch Englisch schreibt. Und ich habe nicht genau herausgefunden, nach welchem System. Ging es um Carl Sagan, der anscheinend irgendwas mit Militär zu tun hat, weil er irgendwo in einem Fort Irwin in der Nähe von Kalifornien stationiert war, wie er schreibt. Und Astronomie super fand. Und dort bei Fort Irwin, oder Irvine, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist auch das Goldstone Observatory. Und da war er oft. Und da war Carl Sagan zu Besuch einmal. Ich weiß aber nicht, ob die sich getroffen haben oder sowas. Weiß ich jetzt nicht. Das habe ich aus der Mail nicht rauslesen können. Aber er fand ihn sehr nett. Also haben sie sich vielleicht doch getroffen.
Habe ich gelesen. Okay. Dieses habe ich auch sehr enjoyed, diese E-Mail.
Ja, also wie gesagt, er könnte uns gerne solche Sachen schicken. Dann lesen wir sie und dann freuen wir uns. Und voll. Wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, was uns dann auch sehr freut, dann könnt ihr das auch machen. Und wie ihr das machen könnt und warum ihr das machen sollt, sagt euch die Ruth.
Ja, weil Geld gut ist. Energy Exchange heißt das dann immer irgendwie so.
Energieausgleich heißt das bei den Esoterikern.
Ja. Ja, ja, genau. Weil Geld ist irgendwie nichts, ist schmutzig. Ja.
Genau, kostet nichts, aber du musst 10 Euro Energieausgleich zahlen.
Ja, wir finden Geld lauernd. Also schickt uns eure Kohle. Wir kriegen ja sonst kein Geld für diesen Podcast. Also wir machen ihn ja auch nicht, um Geld zu verdienen. Das ist ja ein Nebeneffekt. Wenn man Geld für Arbeit bekommt, ist das natürlich immer gut. Aber wir machen ihn einfach so.
Ein bisschen Geld will man schon verdienen. Das ist ja auch Arbeit, was wir machen hier.
Wir wollen, aber das ist nicht der Grund, warum wir es machen, oder?
Ja, okay.
Also ich zumindest nicht.
Ja. Nein.
Du schon?
Nein. Also in der Podcast ist auch Teil meiner Arbeit, also das gehört alles dazu. Aber
ja, das stimmt.
Ich habe jetzt nicht gesagt, hier, ich habe volle Business-Idee, ich muss die Ruth anquatschen, dass wir Podcast machen, neuer Bereich, wenn es war jetzt nicht der Anstoß, um diesen Podcast zu machen.
Du hast mir kein Business-Proposal gemacht und du hattest doch keinen Elevator-Pitch. Nein. Also, Alter, jetzt haben wir Zeit, machen wir doch einen Podcast. Ja? Das war dein Elevator-Pitch. Naja, wie auch immer, wir bekommen kein Geld von niemandem außer von euch und das soll auch so bleiben. Insofern freuen wir uns jedes Mal, wenn ihr eure Dankbarkeit und Wertschätzung auch mit einem finanziellen Energieausgleich ausdrückt. Und das haben seit dem letzten Mal auch wieder einige Leute gemacht. Es geht über PayPal, ganz einfach, spenden@dasuniversum.at. Und da kann man sich dann aussuchen, wie viel man geben möchte. Und das ist aber halt nur einmal. Oder es geht über Steady und Patreon. Und da ist natürlich das Coole, dass es da regelmäßig Geld gibt. Und das ist natürlich für etwas, was auch regelmäßig erscheint, für uns eine regelmäßige Arbeit, eine regelmäßige Einkunft mit Planungssicherheit ist natürlich auch gut. Ja, also wenn ihr das machen wollt, gerne, gerne. Und seit dem letzten Mal sind keine regelmäßigen AbonnentInnen dazugekommen, aber auf PayPal gab es ein paar Spenden. ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Und zwar Volker, danke Mario, danke Jürgen, danke Bianca und Daniel.
Ganz vielen Dank für eure Unterstützung. Das freut uns. Und wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, dann macht das aus. Wie gesagt, erzählt gerne zum Beispiel weiter von den Live-Shows, die wir haben. Weil je mehr Leute davon wissen, desto mehr Leute kommen dann vielleicht auch. Und auch das ist gut, wenn das passiert. Ihr könnt auch einfach so vom Podcast erzählen und anderen Leuten sagen, dass sie sich das anhören sollen, weil das total super ist. Das freut uns auch alles. Also gibt auch viele andere Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Ihr könnt, keine Ahnung, geht in eure lokale Zeitungsredaktion und sagt, hier, die sollen einen Artikel schreiben über uns. Passiert auch viel zu wenig, dass in klassischen Medien über Podcasts berichtet wird und wenn dann immer nur über die langweiligen Podcasts.
Ja, anstatt dass sie doofe Nachrichten wie Planeten stehen in einer Linie irgendwie schreiben, sollen sie doch mal was Gescheites schreiben.
Genau.
Ja, es gibt viele Möglichkeiten und wir freuen uns über jegliche Art von nicht finanzieller Unterstützung. Natürlich auch, braucht kein schlechtes Gewissen haben, wenn das für euch nicht geht. Das verstehen wir total.
Ganz genau. Ja, und dann haben wir all die Dinge gemacht, die wir üblicherweise in Podcast-Folgen machen, wenn ich mich richtig erinnere. Und werden uns in 2 Wochen bei einer nicht mehr ganz so interessanten numerischen Folge, nämlich nicht mehr 1, 2, 3, sondern 1, 2, 4 wiedersehen. Und wahrscheinlich ist 124 eh auch eine ursuper Zahl mit wahnsinnig vielen tollen Sachen. Aber ich wüsste jetzt gerade spontan nicht, was an der Zahl 124 besonders sein sollte. Aber irgendwas wird schon sein. Und bis irgendwas nächste Folge, immer. Werden wir es herausgefunden
Macht's
haben.
Gut.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.